will dir den Frühling zeigen, der 100 Wunder hat. Der Frühling ist waldeigen, er kommt nicht in die Stadt. Rainer Maria Rilke. Die Jahreszeiten wandern durch die Wälder. Man sieht es nicht, man liest es nur im Blatt. Man sehnt sich fort aus dem Geschrei der Stadt und möchte in die Stille zu Besuch. Die Seele wird vom Pflaster treten krumm. Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden und tauscht bei ihnen seine Seele um. Die Wälder schweigen, doch sie sind nicht stumm. Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden. Erich Kästner. Wenn ich im Wald zu horchen begann, hielt ich immer den Atem an. Bertolt Viertel. Bäume sind für mich immer die eindringlichsten Prediger gewesen. Ich verehre sie. Bäume sind Heiligtümer. Wer mit ihnen zu sprechen, wer ihnen zuzuhören weiß, der erfährt die Wahrheit. Hermann Hesse. Wir lernen die Alphabete und können doch keine Bäume lesen. Die Eichen sind Romane. Die Kiefern Grammatiken, die Weinstöcke Psalmen, die Kletterpflanzen Sprichwörter, die Tannen Plädoyers, die Zypressen Anklagen, der Rosmarin ist ein Lied und der Lorbeer eine Prophezeiung. Eri De Luca. 5 kleine poetische Beispiele, die zeigen, die Dichter haben es immer gewusst, dass Bäume eine Sprache haben, ein gütiges Raunen, dass man mit ihnen reden und dabei die krumm gewordene Seele umtauschen kann, dass sie jeden trösten, der zu ihnen kommt, dass man von ihnen die lebensrettende Wahrheit lernen kann. Um die geheime Sprache der Bäume geht es auch jetzt bei Wissen fürs Leben, an diesem wunderbaren Frühlingsabend im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung. Es ist bereits die 40. in dieser Reihe. Und die wunderschönen Fotos, die Sie hier sehen, die hat uns Gerd Kreusing aus Lauterach zur Verfügung gestellt zu diesem kleinen Jubiläum. Ganz vielen Dank dafür. Einer, der die Sprache der Bäume von klein auf gelernt hat, von seinen Eltern, vom über 80-jährigen Großvater seiner Frau, von alten Bauern, Älplern, Zimmerleuten und Tischlern und der diese Sprache im Laufe seines Lebens durch eigene Erfahrungen, durch eigene Beobachtungen, durch eigene Experimente verfeinert und mit Hilfe der Wissenschaft noch besser zu verstehen gelernt hat, das ist Dr. Erwin Thoma. Er ist 1962 in Bruck am Großglockner geboren. Seine Liebe zur Natur ließ ihn früh den Beschluss fassen, Förster zu werden. Inmitten der mächtigen Baumriesen des Karwendels studierte er die Geheimnisse des Waldes und entdeckte, was für ein wunderbarer Werkstoff das Holz ist, das unser Dasein fröhlich und kraftvoll bereichert. 5,5 Jahre lang hat er mit seiner Frau und den damals noch ganz kleinen Kindern, die noch nicht in die Schule mussten, in der Waldeinsamkeit, in der Stille des Karwendels gelebt. Also fast ein Einsiedlerleben, das ihn sehr geprägt hat und wahrscheinlich auch ein wichtiges Fundament für seine heutige Tätigkeit ist. Sein Wissen setzte Ingenieur Erwin Thoma in der später gegründeten Holzbaufirma in Goldeck um, wo Häuser aus 100% Holz gebaut werden, ein Weltpatent, für das er zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Doch Erwin Thoma ist nicht nur ein exzellenter Handwerker und Ingenieur, er hat auch für mich eine faszinierende Gabe, von seinen Erfahrungen und Entdeckungen zu erzählen, darüber zu schreiben, uns zu erklären und die Augen dafür zu öffnen, wie Bäume uns helfen, qualitätsvoller und intensiver zu leben. Der Wald ist für Erwin Thoma die wichtigste Universität für unsere Gesellschaft. Vor bald 20 Jahren ist sein erstes Buch erschienen über das uralte und das neue Leben mit Holz, Wald und Mond. Auf dieses Buch bekam er damals, also 1995, viele zustimmende Reaktionen aus aller Welt von Seiten der heimischen Holzindustrie, aber wurde er kritisiert und als Spinner bezeichnet. Doch in den letzten 20 Jahren hat sich der Wind gedreht, denn seriöse Wissenschaftler haben vieles von dem alten Wissen in umfangreichen Studien bestätigen können. Und darum geht es im neuen Buch von Erwin Thoma, Die geheime Sprache der Bäume und wie die Wissenschaft sie entschlüsselt. Erwin Thoma hat 3 Kinder und lebt mit seiner Frau Karin in Goldegg. Schön, lieber Herr Thoma, dass Sie zusammen mit Ihrer Tochter Elisabeth vom schönen Goldegg heute in Schönefeldkirch gekommen sind. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Danke, Franz Köb, für diese Einleitung. So viel Lorbeeren im Vorhinein, da werde ich direkt rot dabei. Meine lieben Leute, wie ich jetzt zugehört habe, wir sind schon sonderbare Zeitgenossen und eine seltsame Generation. Bäume sind wie meine Brüder, ich kann mit ihnen sprechen. Das war, glaube ich, der Kästner. Wenn ich das vor bald 40 Jahren in meiner Forstwirtschaftsausbildung zu meinen Professoren gesagt hätte, nicht beim Heurigen, wenn man einen Liter Wein getrunken hat, sondern ganz ernst, wenn ich das ganz ernst behauptet hätte, dann hätten wir ein Problem gehabt. Weil Bäume sind nichts, mit dem man spricht. Und so zieht sich das durch unsere ganze Gesellschaft. Wir sind tatsächlich eine Generation von Menschen, eine Entwicklung, die ein unglaublich mechanistisches Weltbild entwickelt hat. Dieser Mechanismus, dieses Ingenieursdenken, dass die Natur ein Zahnradgetriebe ist, wo eins ins andere greift und wo man jedes Teil austauschen kann und reparieren kann und das andere einsetzen kann und eines vom anderen getrennt ist. Das hat auch viele Vorteile, keine Frage. Das hat uns sehr weit gebracht, hat uns viel wissenschaftlichen Fortschritt, viel technischen Fortschritt, viel Luxus und Lebensstandard gebracht. Aber wir haben es zum Teil so weit getrieben, dass wir eine unglaubliche Distanz zu ganz großen Quellen haben, Quellen des Lebens, dass wir eine unglaubliche Distanz zur Natur aufgebaut haben. Und wenn man sagt, jemand, der mit Bäumen spricht, der hat einen schönen Vogel oder der ist verrückt, dann verbaut man sich eine unglaubliche Quelle. Das ist so eine dieser Quellen, die man sich verbaut. Ich habe mir mal überlegt, wie wird denn das sein, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückschaue? Wenn wir die nächsten 20 Jahre auch so eine Entwicklung machen, wenn es auch so weitergeht. Wie wird denn das einmal sein, vielleicht in 50 oder 60 Jahren, wenn unsere Kinder in Pension gehen und dann die Enkelkindergeneration dran ist? Wie werden eigentlich die das beurteilen, was wir heute so getrieben haben? Was werden die zu unserer Generation sagen? Sind das diejenigen, die sich mit der Natur in Verbindung gesetzt haben? Oder sind das die Wahnsinnigen, die eine einzige Energiequelle, das Erdöl, genommen haben, damit das Leben funktioniert und der Lebensstandard funktioniert, obwohl es anders gegangen wäre? Sind es diejenigen, die Heilung und Gesundheit verstanden haben? Oder sind es die Wahnsinnigen, die wirklich glaubt haben, einen Menschen kann man gesund machen, wenn man halt die Leber austauscht, wenn es hin ist, oder die Nieren oder irgendein Ersatzteil austauscht? Es gibt ein Ersatzteillager wie in einer Mechanikerwerkstatt. Und so weiter. Und deshalb glaube ich, dass wir das ja schon fast, wir sind ja schon fast ein bisschen eine kuriose Gesellschaft, weil wir werden die Letzten sein, die an diesem Glauben festhalten und die das Leben so führen können. Nicht, weil wir so viel Einsicht haben und weil wir so klug sind und jetzt aus Einsicht alles ändern werden, sondern es geht einfach nicht mehr. Wir werden wohl die letzte Generation sein, die die Natur so sieht wie einen Supermarkt. Das wird den nächsten Aldi oder Hofermarkt oder sonst was. Wo man immer einige kann, was holen kann, wenn man was braucht. Und den Rest, was man nicht braucht, schmeißen wir weg und fertig. Und wenn das nächste Mal gehen wir wieder rein und holen wir was. Menschen, die nicht verstehen, dass tatsächlich alles in diesem wunderbaren System Erde, in dieser wunderbaren Welt, alles zusammenhängt. Menschen, die nicht verstehen, dass auch ein Baum ein hochkomplexes Lebewesen ist, wie jedes andere Wesen auch, das auf mich wirkt und von dem ich unglaublich profitieren kann. Und da geht es jetzt nicht um Romantik. Und das ist jetzt meine schöne Aufgabe und deshalb habe ich mich so gefreut, nach Feldkirch zu kommen. Weil ich kann Ihnen an vielen Beispielen und an Fakten zeigen, was es heißt, diese Sprache der Lebewesen, diese Bäume zu verstehen und das, was wir da angeboten bekommen, in unser Leben einzubinden, zu ernten und sich selbst in diesen Kreislauf der Natur zu begeben. Da lösen sich plötzlich so viele angebliche Probleme auf, die unsere Zeit hat. Also das, was ich jetzt über Holz und Bäume erzähle, das hat durchaus auch beispielhaften Charakter für viele, viele Bereiche des Lebens und für die Entwicklung unserer ganzen Gesellschaft. Aber beginnen wir der Reihe noch. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich da durchklicken kann. Ich denke, das funktioniert genau. Herr Köp hat es gesagt, ich habe eine ganz einfache naturwissenschaftliche Ausbildung. Ich habe zuerst Forstwirtschaft gelernt und später dann Betriebswirtschaft. Und in diesen Wissenschaften, da ist nichts mit ganzheitlicher Sicht, das, was heute gelehrt wird. Wir haben ja auch im wissenschaftlichen Bereich alles so entwickelt, dass man sagen, wissenschaftliche Erkenntnis funktioniert so, auf die Weise, dass man das Thema, das man gerade behandelt, isoliert, herausschält von allem anderen, dann genau diese Fachdisziplin betrachtet und dort zur Erkenntnis gelangt. Möglichst isoliert. Und dieses isoliert Betrachten, das führt uns ständig in Widersprüche und in ganz interessante Situationen. Ich möchte Ihnen jetzt mit einem kleinen Beispiel da einsteigen, dass wir nicht da ein theoretisches Philosophikum veranstalten. Dieses alte Bauernhaus ist nichts Besonderes. Da steht auf der Fürstpfetten drauf 1600 irgendwas. Das steht in Neukirchen am Großvenediger. In dem Ort betreibe ich ein Hobelwerk. Und der Jungbauer, der den Hof übernommen hat, arbeitet sogar bei mir. Jetzt komme ich nicht oft, manchmal da rein. Da geht man von der Bergseite hinten, geht die Haustür, da geht man hinten rein. Und das ist eine unglaublich primitive Hütte. Also von Menschen unter ganz anderen Bedingungen gebaut worden, wie man heute arbeiten versteht. Mit Handbeilen, mit Hornsaugen haben sie es zwar mit langsamem Arbeitstempo, aber sehr mühsam hat man sowas gebaut. Wenn es da einig ist, wenn ich da hinten reingehe, da erlebe ich das erste Phänomen. Ich garantiere es Ihnen, so wie Sie alle da sitzen, alle, wurscht ob Mann oder Frau oder alt oder jung, völlig egal. Es ist auch egal, wie Sie über Architektur denken. Es ist auch egal, welchen Lebensstil Sie pflegen, ganz wurscht. Ich garantiere Ihnen, jeder Einzelne, von da reingeht, sagt, wow, was da allein reingehst und die Tiere, die geht so auf, die knarrt, gehst auf und dann gehst du rein, siehst diese breiten Bodentielen, die schon ausgegangen sind, die Äste sind ein wenig erhaben, da spürst du etwas. Jeder Mensch spürt da was und sagt, wow, was ist in dem Haus los? Das ist ganz anders, wenn ich in einen Neubau hineingehe. Ein Phänomen. Weil wenn ich unbedingt umgekehrt als Ingenieur diesen Bau betrachte oder wenn ich heute als Ingenieur oder als Unternehmer dieses Haus bauen würde, so wie es da steht, ja, was glauben Sie, was da passiert, da würden Sie mich einsperren. Das entspricht ja überhaupt keiner Norm mehr, die wir heute haben. Aber überhaupt nicht. Wärmeschutzverordnung durchgefallen. Das hat ja einen U-Wert, der ist schrecklich, diese einfache Holzblockwand. Da zieht es durch die Fugen durch. Also das ist auch zu Recht, man kann messen, dass das die Anforderungen der Moderne nicht erfüllt. Brandsicherheit, das funktioniert alles nicht. Diese technischen Daten, die man heute von einem Bau verlangt. Aber trotzdem wird unsere Seele zutiefst berührt. Und das war eigentlich der Beginn meines Weges, wie ich von der Karwendel-Einsamkeit in das Unternehmertum gekommen bin. Ich wollte nie Unternehmer werden, niemals, das muss ich dazu sagen, das war nie mein Lebensplan, überhaupt nicht. Mein Lebensplan, der ist da drauf, das waren die Bäume. Aber das Wort hat sich dann durch Zufall so ergeben, dass zwei meiner Kinder, die damals noch kleiner waren, an einer Allergie gegen Holzleime erkrankt sind und ich musste ein Haus bauen, wo die gesund leben können. Und ich habe mir gedacht, was nimmst du denn? Natürlich die BAM, wenn ich mich bei der BAM gut auskenne. Also habe ich mit dem Opa damals, der war damals über 80 schon, haben wir begonnen mit Holzbau und der Opa hat mich eingewiesen. Dann bin ich vom Forstwirt zum Holzbauer geworden. Und habe ganz einfach, zwar ganz einfache Grundsätze am Anfang beherrscht, weil da habe ich noch viel zu wenig gewusst. Aber zwei Grundsätze hat mir der Opa gesagt. Erstens hat er gesagt, nur Holz. Bau einmal nur mit dem reinen Material. Und zwar wie die Bierbrauer. Reinheitsgebot. Nur reines Holz nehmen. Kein Gift aufstreichen, kein Leim einschmieren, weil an dem sind ja die Kinder allergisch geworden. Nur reines Holz nehmen. Und das Zweite, was mir der Opa beibracht hat, hat gesagt, der hat alles massiv gemacht. Alles dicke, massive Holzwände. Und so haben wir angefangen. Und das Dritte war, neben dem Opa, das war meine Intuition. So wie ich es jetzt Ihnen gesagt habe, man spürt das direkt. Ich habe gesagt, da muss was dran sein. Weil in diesen Häusern hat es eine ganz andere Wirkung auf mich, wie wenn ich in so einen Neubau einige. So schön das ist, dass das im Herzen, in der Seele, im Bauch spüre ich das nicht. Und dem sind wir nachgegangen, obwohl es am Anfang eine reine Schwärmerei war und vollkommen untechnisch, nicht beweisbar, nicht nachvollziehbar war. Und dann haben wir gesagt, naja, wir wollen Häuser bauen, bei denen Menschen in einer Hülle aus vollem Holz eingehüllt sind. So ist gar nichts. Das war in den Ende der 80er Jahre total gegen den Zeitgeist. Weil da hat man überhaupt sich nicht vorstellen können, noch Häuser mit Holz zu bauen. Da hat es erst angefangen. Pionierland Vorarlberg brauche ich eh nicht erwähnen, ist eh klar. Und an der Anfangszeit hat man halt mit den Skelettbauten gemacht, hat man Holz als Rahmen genommen und alle möglichen Materialien eingestopft und abenteuerliche Materialmischungen veranstaltet, mit Platten verkleidet und Dämmungen und was weiß ich, was alles seine. Und wir haben gesagt, eigentlich nur den Baum, nur dieses Lebewesen Baum. Schauen wir, was dabei rauskommt. Und es ist unglaublich, es ist wirklich nahezu unglaublich, was man erleben kann. Wenn man, Sie sehen es dann gleich an diesem kleinen Beispiel, wenn man sagt, ich nehme ein Problem, das ich zu lösen habe, ich nehme eine Aufgabe und das Erste und Wichtigste, was ich beachte, ist die Natur selbst. Nicht im romantischen Sinn. Romantik ist auch gut, aber Romantik allein ist zu wenig. Nicht im esoterischen Sinn. Das ist auch nichts Schlechtes, aber allein ist es zu wenig. Sondern ganz technisch anspruchsvoll betrachtet, zu sagen, ich schaue, was gibt es in der Natur und zuerst nur das. Und das ist ein Denkansatz, der führt zu ganz radikalen Ergebnissen. Und ich will Ihnen jetzt ganz kurz zeigen, was wir erlebt haben in den ersten Jahren, wo wir diese verrückte Idee geboren haben, nur mit Holzhüllen Häuser zu bauen. Und das klingt halt so einfach. Wie das erste Mal mit so einer Musterwand, mit so einer Wandblock, die haben wir in einer Garage zusammentübelt. Auf einer Baumesse war, das war in Salzburg, weil es halt die nächste Messe war. Das können Sie sich nicht vorstellen. Da haben wir diese Klötze aufgestellt, da sind Zimmermeister vorbei, die haben gesagt, was macht's denn da? Okay, ich kriege die Regieanweisung, ich muss das Ding da oben halten, das war's. Danke. Entschuldigung. Also, was macht's denn da? Und genau so, die haben Lachen angefangen, das hat sich niemand vorstellen können. Und noch dazu, dass wir das mit Holztübe zusammen gemacht haben, eben mechanisch verbunden, damit wir die ganze Chemie aus dem Holz rauskriegen. Und die Resultate waren sensationell. Also, wir haben einfach begonnen, aus reinem Holz Wände zu bauen. Und gesagt, im Baum selbst ist das beste Material, wir werden eine Antwort bekommen. Von der Logistik her nichts Besonderes. Vorgefertigte Massivholzscheiben und so ein Einfamilienhaus hat man halt am Anfang in zwei und dann in einem Tag zusammenbauen können. aber die Technik hat es in sich gehabt. Das erste Thema, das wir gehabt haben, war die Brandsicherheit. Ende 80, Anfang 90, da hat es ja keine Baugenehmigungen für ein zwei- oder dreigeschossiges Holzhaus gegeben. Da hat es ja geheißen, Holz brennt, das ist viel zu gefährlich, das darf man nicht verwenden. Jetzt haben wir mit unserer Musterwende in das Institut für Brandschutz und Sicherheitstechnik, wo sowas geprüft und zertifiziert wird. Dann hat der Professor dort, der Institutsleiter, gesagt, aha, Sie haben eine Holzwand, die werden wir prüfen, dann machen wir einen F30-Test. Das heißt, wir schauen, ob es 30 Minuten der 1000-gradigen Prüfflamme standhält. Und ich habe gesagt, bitte Herr Professor, ich möchte keinen F30-Test, weil das ist doch anders, das ist ja so eine dicke 30 cm Vollholzwand. Ich möchte schauen, wie lange es hält. Dann schaut mich der an. Damals war ich noch einiges jünger, so wie man halt einen jungen Menschen anschaut, der am Blödsinn redet und nichts versteht. So hat er mich angeschaut und hat gesagt, ich sage ja F30. Dann sage ich, nein, ich glaube, dass es länger hält. Dann sage ich, ich bin schon viele Jahre an dem Institut und habe alles geprüft, was es im Holzbau gibt. Sind Sie froh, wenn Sie F30 schaffen? Mehr gibt es nicht. Das ist hin und her gegangen. Dann haben wir ein witziges Geschäft abgeschlossen. Er hat sich darauf einlassen. Ich habe gesagt, ich bezahle pro Minute und Sie heizen so lange hin, wie es hält und zertifizieren wir das. Und wir haben einen Minutentarif und keinen Testtarif gehabt. Und der hat den Kopf geschüttelt, weil das war für mich teurer und hat gesagt, na, dann machen wir es. Und dann mussten wir zwei Wochen später die großen, da werden große Wände, 3x3 Meter, werden da in einer riesen Halle eingemauert sogar rundherum und dann wird die ganze Fläche mit 1000 Grad beflammt. Es ist ein Höllenlärm, wenn der Brenner anfängt. Und auf der Rückseite misst man, schaut man dann, ob Rauch durchgeht, darf keiner durchgehen, ob die Oberfläche heiß wird, darf auch nicht sein und natürlich, ob das statisch tragend ist, wird oben drauf gedruckt. Beim ersten Versuch hat der da hinbrennt und ich bin draußen gestanden und dann auf der Wand oben ist die große Uhr gegangen. Und habe auf die Uhr geschaut. Und nach 122 Minuten, nach 2 Stunden, der Professor ist ein paar Mal erschienen, der Kopfbeutel ist wieder gegangen. Und nach 2 Stunden hat es plötzlich gemacht. Und dann war der Lärm zu Ende. Und da waren zwei Techniker dabei. Dann sage ich zu dem einen Techniker, was ist jetzt? Dann habe ich gesagt, jetzt ist uns Öl ausgegangen. Na dann klar, ein Brenner. Das hat sich niemand vorstellen können, obwohl es so einfach ist. Ist ganz einfach. Holz ist ein Material, das brennt wunderbar. Aber damit Holz brennt, muss es dünn sein und von Luft umspült sein, ein Scheiterhaufen. Wenn du ins Ofenloch einen Holzklotz legst, der so groß ist wie das Ofenloch selber, dann brennt es, solange da ein kleines Zeug drunter ist. Und wenn es wegbrennt, ist es Feuer aus. Ein dicker Klotz brennt nicht. Der verkohlt ganz langsam und wenn die Brandquelle weg ist, ist es aus. Und wir haben von Anfang an durch den seltsamen Rat von Thomas, der Opa ist dann auf 90 zugegangen und hat uns immer noch begleitet. Der Opa war mein einziger Unternehmensberater, den ich jemals gehabt habe. Nichts gegen Unternehmensberater, aber bei uns war es halt so. Und der Opa hat immer gesagt, dicke Wände sind gut. Und es war eine wahnsinnige Idee. Jeder hat gesagt, ihr kennst doch nicht, die den ganzen Wald überschneiden. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Weil diese Wände halten ja Jahrhunderte. Und man braucht in Summe viel weniger Holz. Und der Brandschutz war dann das Ergebnis, auf Anhieb haben wir den Stand der Technik F30 auf F180 auf den 6-fachen Wert gehoben und zertifiziert bekommen. Hat niemand geglaubt. Ich habe natürlich, was glaubst du, was du jung bist und so einen Erfolg hast. Und so ging es weiter. Bei der Wärmedämmung, ich erzähle jetzt nicht über so lange Geschichte, das werden wir nicht fertig. Bei der Wärmedämmung, dadurch, dass wir nicht verleimen, dadurch, dass wir das Reinheitsgebot eingeführt haben, liegen ja die Kreuzlagen, damit man so einen dicken Block kriegt, das sind ja Bretter, Kreuz und Quer geschichtet zu einem massiven Block, die liegen trocken aufeinander und werden durch Holzdübel verbunden. Dadurch gibt es Luft stehend drinnen, die nicht sehr zirkuliert. Und wir haben auch wieder vom Stand weg den Weltrekord in Wärmedämmung aufgestellt. Da wollte man uns das nicht einmal zertifizieren. Wir waren zuerst in Stuttgart am Fraunhofer-Institut und dann an der Technischen Universität in Graz. Und haben die Prüfergebnisse gehabt und der Lambda-Wert, die Materialkonstante für Leimholz und Vollholz, ist 0,14 bei einer mittleren Feuchte. Und wir haben 0,078, die doppelte Wärmedämmung bei gleicher Dicke gehabt. Nur durch das, dass wir eine Verbindungstechnik gemacht haben, die genau dem Zellenaufbau im Baum entspricht. Stellen Sie sich vor, der Baum, das ist wie ein Buch, wenn du ein Buch rund drehst zu einer runden Rolle, dann hast du die runden Blätter gedreht. Und so ist es bei einem Baum auch. Die Jahresringe sind lauter runde Blattel rundherum. Und wenn der Sturm auf so einen Baum drückt, dann würden sich ja im Inneren normal die Blattel verschirmen, wenn du den verbirgst. Und damit das nicht passiert, hat der Baum genau der Statik entsprechend. Der misst die Kräfte zu jeder Zeit, hat er da Querdübeln durch, die das Ganze fixieren. Und nach dem Prinzip haben wir unsere Häuser verdübelt. Und 3-4 Jahre mit der Technischen Universität Karlsruhe geforscht, bis wir Software entwickelt haben, dass wir genau unsere Dübel so optimieren können, wie der Baum das im Wachstum mit den Querzellen macht. Der Zellaufbau als Vorbild für ein Bausystem, wo du plötzlich die Wärmedämmung von allem, was auf der Welt gibt, verdoppeln kannst. Das heißt, wenn ich rausgehe in der Wiesen, sage ich aber, wenn wir Statiker haben, und Brocken Grashalme und schaue eine Stunde lang an und rede nicht dabei, lernst mehr wie in einer Vorlesung an der Universität, wenn du das richtig anschaust. Wobei die Vorlesung auch nötig ist. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass man jetzt Naturbeobachtung gegen traditionelle Wissenschaft ausspielt, überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass ich das ganzheitlich mit einbeziehe. Thermografie, ich versuche die Technik kurz zu halten. Wir waren dann plötzlich in der Lage, dass wir erstmalig Hauswandkonstruktionen und Haushüllen anbieten konnten, die hundertprozentig frei von Kondensat sind. Hundertprozentig frei von Kondensat. Und das ist so ein großes Wort, man kann es sich gar nicht vorstellen. Es gibt auf der ganzen, in ganz Europa, jetzt sage ich nicht die ganze Welt, aber sagen wir ganz Europa, weil da war es. Es gibt in ganz Europa keine mir bekannte Baufirma und kein mir bekanntes Bausystem, wurscht ob Holz oder Stein oder Beton oder irgendwas, das dem Konsumenten eine Garantie gibt, länger wie 5 Jahre, dass die Konstruktion nicht kondensiert und nicht schimmelt. Gibt es nicht. Weil das so schwierig zu beherrschen ist. Es gibt Untersuchungen, habe jetzt eine Untersuchung bekommen aus Niedersachsen, da hat man Häuser untersucht mit diesem Vollwärmeschutz. Sie wissen ja, man muss Energie sparen, jetzt wird alles eingepackt. 80% aller mit Vollwärmeschutz eingepackten Häuser sind zwischen Vollwärmeschutz und altvorhandenem Mauerwerk verschimmelt, steht da vor. Ich bin heute in einem wunderbaren Hotel untergebracht, so schön. Und wenn du ins Bad gehst und die duscht, ganz normal übrigens, das ist kein Vorwurf, das ist so. Wenn du ins Bad gehst und die duscht, ist der Schimmel mitgekommen. Weil da eine kleine Kältebrücke ist, Schimmel zu haben. Schimmel ist das schlimmste Wohngift, das es gibt. Und plötzlich konnten wir, durch das, dass wir mit unserem Holzkopf nur mit auf die Bäume geschaut haben und gesagt haben, wir erfinden nichts Neues, wir machen nur genau das noch, konnten wir Konstruktionen anbieten, die hundertprozentig nach 100, 200, 300 Jahren nicht schimmeln können. Weil es keine Dampfsperre mehr gibt, weil es keine Folie mehr gibt, weil der ganze Dampfdruck linear durch das Holz abgebaut wird. Ich will keine Wissenschaft betreiben. Ich bringe es wieder auf den praktischen Nenner. Wir waren dann die Ersten, die 50 Jahre jedem Kunden mit Brief und Siegel garantieren konnten, in deinem Haus gibt es weder Kondensat und Schimmel, ich hafte mit allem, was ich habe dafür, es passiert nicht. Ich habe in den letzten 10 Jahren über 1000 Gebäude errichtet, in 33 Ländern, vom tropischen Klima bis nördlich vom Polarkreis, von Tokio bis San Francisco. Wir haben überall die Garantie gegeben, wir haben nie einen einzigen Reklamationsfall, weil es nicht sein kann. Das bietet das Holz an. Und Holz ist einfach unglaublich, was das für ein geniales Material ist. Dann hat es geheißen, aber Holzbauten sind doch hellhörig. Nächstes Thema, Schallschutz. Das war aber so ein Vorurteil gegen das Holz. Und wir haben gesagt, naja, da kann man nicht viel, wenn man nicht jetzt argumentieren, mich auf die Bühne stehe oder irgendwo in ein Buch schreibe, aber mit Holz kann man auch gut Schall dämmen, das klappt keiner. Und wir haben eine wunderbare Kundschaft gehabt, die Waldklause im Ötztal, ist ja nicht so weit, nur über den Arlberg umgefahren. Und da haben wir dieses Hotel auf die grüne Wiese gebaut und die Aufgabe gehabt, schalltechnisch soll es in dem Hotel einen Schalldämmstandard geben, der doppelt so hoch ist wie die österreichische Hotelbaunorm. Das ist auch wieder so ein Wert, sicher, mit Sicherheit schaffen das mehr als 90% der Hotels nicht. Sicher nicht. Die schaffen die Hotelbaunormen nicht, geschweige denn drüber zu kommen. Weil die Schalldämmung ist was ganz was Schwieriges. Und konkret haben wir da zwischen jedem Zimmer 63 Dezibel Dämmung. Das heißt, in jedem Zimmer kannst auf Schlagzeug hauen, so laut es geht, auf die Trommel, kannst einen Trommler rein, da mit einem Schlagzeug. Und daneben, in beiden Zimmern daneben und drunter und drüber, du hast einen Menschen mit ganz gutem Gehör, der hört nichts, nichts. Und die Konstruktion ist nur aus Holz. Da ist nur Holz zwischen die Zimmer. Nicht Putz oder Mauerwerk oder irgendwie wilde Geschichten. Nur Holz, zweischalig entkoppelt. Das geht. Das haben wir dann öfter gemacht und es gibt mehrere solche Häuser und das kann man ausprobieren. Und es gibt praktisch keine technische Disziplin, die man nicht verbessern kann, wenn man dieses geniale Material der Natur einfach so lässt, wie es ist. Das ist sowas Banales, wenn Sie halt rausgehen und sagen, da gehe ich bei einem Baum vorbei oder wenn man an diesen Bildern vorbeigeht. Das ist wunderschön, da sagt man, das berührt mich, das ist schön. Aber dass da in den Bäumen, in jedem Baum, so ein Potenzial an Hightech verborgen ist, das wissen die meisten Menschen nicht. Das ist das größte Wunder, was sich tagtäglich vor unseren Augen abspielt. Bitte, meine Damen und Herren, bedenken Sie eines. Wir Menschen, wir sind seit 5 Millionen Jahren ungefähr auf dieser Welt, wo man alles, was menschliche, von unseren Vorfahren menschliche Züge gehabt hat, dazu erzählt. So lange ist die Entwicklung der Menschheit auf Erden. Bäume gibt es seit 350 Millionen Jahren. Und seit 350 Millionen Jahren macht die Natur immer dieses Spiel von Verbesserung, Verbesserung, Versuch und Irrtum und das, was sich bewährt, das Bessere bleibt übrig. Holz, dieser Zellverband, ist sowas intelligent Optimiertes, das kann man nicht besser machen. Wenn ich Sie alle, wenn wir da sitzen, wenn ich eine Maschine hätte, wo ich Sie und mich selber auch so klein machen könnte, wie die kleinsten aller Lebewesen, sagen wir wie Viren oder Bakterien, Viren sind noch kleiner, wenn wir das machen könnten, und dann hätten wir so ein kleines Holzwürfel, einen Zentimeter mal einen Zentimeter, so ein Mensch, ärgere dich nicht, Würfel. Dann könnten wir alle dort hineinwandern, durch die Kapillaren, durch die Markstrahlen in die Zellräume. Dann wäre das im Verhältnis ja, ungefähr so groß wie dieser Vortragssaal, was da an innerer Oberfläche vorhanden ist. Können Sie sich das vorstellen? Die innere Oberfläche von einem Kubikzentimeter Holz, je nach Holzart, die bewegt sich zwischen 150 und 200 Quadratmeter. Die Oberfläche an Kapillarröhren, wenn es die ausbreitet, an Zellwänden, an vorhandener geometrischer Struktur. In einem Mensch ärgere dich nicht, Würfel. So fein und ist das Material, deshalb kann es so viel. Und dann ist es ja nicht nur Holz und Zellulose und Hemicellulose, also nicht nur und Lignin, da ist ja eine chemische Wunderwelt drinnen, an Harzen, an Ölen, an lauter ganz feinen Stoffen, die in der im Ganzheitlichen wirken, die auch anders wirken, wenn man es nur ein einziges Öl rausnimmst und in der Flasche tust, die in der Ganzheit auf unseren menschlichen Körper wirken. Und das ist immer dieses Wechselspiel, dass wir auf der einen Seite sowas fein Optimiertes haben und auf der anderen Seite sowas Feinstoffliches, das nicht nur technisch, sondern auch über die Schwingung auf unsere Seele und auf unser Herz wirkt. Wir haben die verrücktesten und kuriosesten technischen Erlebnisse mit Holz gemacht. Das erzähle ich vielleicht, weil es auch so verrückt war. Wie meine ersten Bauten, das erste Buch, das ich geschrieben habe, bei Elisabeth hinten ist es, das kleine grüne Dich sah ich wachsen, über das Mondholz, das der Herr Köb erwähnt hat. Wie ich das Buch geschrieben habe und reingeschrieben habe, was mir der Opa gelernt hat, was ich ausprobiert habe und dann mit staunenden Augen gesehen habe, dass ich solche Unterschiede zwischen Mondholz und Nicht-Mondholz feststellen kann, habe ich das Buch geschrieben. Dann wurde ich verteufelt. Da hat es geheißen, so ein Blödsinn und Wissenschaft und die steirische Sägeindustrie hat eine Studie beauftragt, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um nachzuweisen, dass Mondholz ein Blödsinn ist. Also eine Studie mit einem vorgegebenen Ziel. Das wurde an der HTL in Mödling durchgeführt und das Ergebnis war so, wie es der Auftraggeber gewünscht hat. Und dann hat es geheißen, das ist ein Blödsinn. Und naja, wie ich habe gesagt, das stört mich nicht. Ich weiß, dass der Wurm nicht reingeht, weil ich kann jederzeit am Baum bei abnehmendem Mond im Jänner umschneiden und dann 14 Tage später bei zunehmendem 2 Fichten, dann lasse ich es im Frühjahr liegen und sehe, dass der Borkenkäfer nur in anderen reingeht. Da brauche ich kein Wissenschaftler sein, da brauche ich nicht schlau sein, das kann ich jetzt ja wieder ausprobieren. Und das haben wir ausprobiert. 2 Jahre später kommt eine Delegation aus Japan zu uns, hat sie angekündigt. Ich habe noch nie Kontakt mit Japanern gehabt, keine Ahnung. Und dann sind da Leute auftaucht, wir haben die gesagt, ja, sie können gern kommen. Dann sind Leute auftaucht, ist ein kleiner Mann gekommen. Japaner sind in der Regel kleiner wie wir Europäer, also kleiner Mann. Der hat einen kahl rasierten Kopf gehabt und so ein oranges Tuch war da komplett eingewickelt. Und es war ein kühler Tag, aber er war barfuß in so Holzschlapperl und ist mit ganz kleinen Schritten dahergekommen. Und ich war überfordert, ich habe nicht gewusst, was das für die Leute sind. Und hat dort einen Dolmetsch und Begleitungen mitgehabt und die haben gesagt, er ist der Abt, der Chef von einem buddhistischen Kloster. Und hat von einem Schüler das Buch bekommen und hat gesagt, es hat ihn so berührt, weil genau so, wie es da drinnen steht, baut sein Orden seit über 1000 Jahren die Klöster. Und die ältesten Holzbauten der Menschheit stehen in Japan, das sind 1600 Jahre alte Tempel, die aus Mondholz gebaut sind. Ich hab vor lauter Staunen ist mir der Mund offen geblieben. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe es ja vom Opa gefragt und der Opa war nie in Japan. Also, da hat sich in vielen Kulturen gleichzeitig dasselbe Wissen entwickelt und dieselbe Technologie entwickelt, dieselbe empirische Erfahrung entwickelt. Und da haben sie das alles angeschaut, alles fotografiert und dann auf Nacht sind sie wieder gegangen. Und zum Schluss hat der Mann gesagt, der hat wenig geredet, hat gesagt, ich werde Ihnen helfen, das ist sehr wichtig, was Sie machen. Und wie wir so ausgezuckelt sind, hat man gedacht, mein lieber Mann, wie willst du mir helfen? Die siege sicher nicht mehr. Und haben mich halt höflich verabschiedet. Und 14 Tage später hat mich ein japanischer Verleger angerufen und hat gesagt, er hat den Auftrag, dieses Buch auf den japanischen Markt zu bringen, weil es für Japan so wichtig ist. Dann habe ich gestaunt. Und dann ist es für uns mit den Bauten in Japan losgegangen. Und dann hat es geheißen, ja, wir sollen da was bauen. Aber in Japan ist das beim Bauen anders wie bei uns. Wenn man bei uns mit Holz gebaut hat, am Anfang war nur eine Frage, wie schaut es mit dem Brandschutz aus in den 90er Jahren, in den 80er Jahren. In Japan hat es eine einzige Frage gegeben und die hat geheißen, welche Sicherheitsklasse gegen Erdbeben erreichen Sie? Ja, da haben wir Österreicher keine Ahnung gehabt. Und das ist auch hin und her gegangen, dann hat es geheißen, ja, es hilft nichts, wenn wir da was machen wollen, müssen wir in Tokio die Erdbebentests machen. Die gefürchteten, strengsten Erdbebentests der Welt. Da gibt es wirklich eine Rüttelplatte, die ist so groß, dass du ein Einfamilienhaus draufstellen kannst. Und da simulieren die jedes Erdbeben, jede Stärke der Richterskala, kreuz und quer und auf- und niederbeideln, wie sie es brauchen. Jetzt haben wir das auf uns genommen und haben geschwitzt und den Test gemacht. Da war ich nicht dabei. Ich konnte dort nicht nach Japan fliegen. Aber unser Vertreter war dabei. Und wie der Test gelaufen ist, da hast du ja die Zeitverschiebung, dann haben wir in aller Früh telefoniert und gesagt, wie war der Test in der Nacht, am Tag drüben, also drüben Tag, bei uns Nacht, habe ich das abgewickelt. Sag er, jetzt würde ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Test war super, aber wir haben kein Zertifikat bekommen. Dann sage ich, bitte, was, nach so viel Kosten und allem, warum? Ja, sag ich, du glaubst es nicht, weil nichts kaputt worden ist. Es ist nichts kaputt worden und die haben gesagt, wenn nichts kaputt wird, können sie nicht eine Sicherheitsklasse zuteilen, jetzt kriegen wir kein Zertifikat. Dann haben wir den Versuch wiederholen müssen. Wir haben vorher die Teile geschwächt, Innenlagen halt angesagelt. Und dann haben wir die höchste Erdbebensicherheitsklasse zertifiziert bekommen, die es in Japan gibt. Wann war das? Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren? Das Unglück in Fukushima, der Tsunami und das Atomunglück. Ich glaube, vor zwei Jahren. Wie das war, haben wir gerade ein Haus montiert. Gar nicht so weit weg, also nicht in der jetzigen Sperrzone, aber nicht so weit weg. Und dann war das Unglück und wir haben die Nachrichten gehört und keinen Kontakt und nichts, es war schrecklich. Und dann nach 2, 3 Wochen haben wir die Informationen bekommen und natürlich sofort alles evaluiert. Alle Bauten, die drüben stehen, wir haben eine Kirche in Japan gebaut. Es hat an keinem einzigen Bau auch nur den geringsten Schaden gegeben. Nichts. Obwohl es solche großen Schäden waren. Nichts. Holz ist genial. Beton ist auch super Baustoff. Aber Holz kann einfach viel mehr. Wenn ich eine Betonsäule nehme, und einen Statiker dazu tue, dann kann der Statiker sagen, die ist so dick und so viel Eisen ist drin, die hält so viel aus. Und mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn ich das, was der Statiker sagt, wenn ich den Druck drauf gebe, dann gibt es noch eine Sicherheit, einfach oder wie er es halt gerechnet hat. Und wenn ich die Sicherheit auch noch überschreite, dann ist ein Krocher und dann ist es kaputt. Runter. So, danke. Beim Holz ist es anders. Beim Holz kann man auch ausrechnen, was so eine Baumsäule aushält. Und dann kann man die auch belasten, genau dasselbe. Und wenn man dann den Druck erhöht und über die Belastung drüber geht, passiert was anderes wie bei Beton. Dann bricht das nicht, dann beginnt sich das ganz langsam zu biegen. Dann kommt eine Phase der Elastizität. Das heißt, zwischen Überlastung und Zerstörung ist beim Holz eine relativ lange Phase der Elastizität. Und wenn ich da auslasse, dabei, dass ich birge, geht er wieder zurück wie vorher. Muss der Baum im Wald ja auch da haben, wenn der Sturm kommt. Der kann das ja. Und das ist das Geniale dieser Holzbauten. Ich kann die erdbebensichersten Häuser bauen, die es auf der Welt gibt. Strahlenabschirmung. Auch so ein Thema. Wir haben dann mit der, ich habe nie geglaubt, wie ich im Karwendel Förster war und im Winter meine Baum angeschaut habe, dass ich jemals mit der Universität der Bundeswehr, mit den Militaristen Forschungsarbeit mache. Wir sind dann in München an der Universität der Bundeswehr gelandet und das war für mich auch ein unglaubliches Ergebnis und haben die dicken Holzwände hinsichtlich Hochfrequenzstrahlenabschirmung geprüft. Und da hat sich gezeigt, dass Holz ein Vielfaches abschirmt im Vergleich zu Beton oder Ziegelstein oder sonst irgendwas. Wir haben in weiterer Folge für Militärs eine ganze Reihe abhörsicherer Gebäude gebaut mit Holz, weil da keine Hochfrequenz durchgeht. In einem normalen Holz-100-Haus, wenn wir es heute machen, da können Sie mit einem Handy telefonieren, weil Sie normale Fenster haben und durch die Fensterrahmen geht ungefähr so, die Durchschnittswerte sind 10% der Strahlungsdichte in Watt pro Quadratmeter drinnen, wie draußen auf die Wand auftrifft. Und das genügt für ein modernes Handy zum Telefonieren. Aber wenn Sie die Wand zumachen oder auch ein dichtes Fenster einsetzen in so einem Vollholzhaus, ist hochfrequenzdicht, geht nichts durch. Und das hängt wieder mit der großen inneren Oberfläche und Absorptionen und Reflexionen zusammen. Also alles, was man untersucht, verblüfft dieses Material. Und das ist ein ganz besonders wilder Test, den ich unfreiwillig gemacht habe. Viele Menschen von Ihnen werden sich erinnern an den Willi Dunkel, Professor Dunkel. Der Willi Dunkel war ja der Bio-Pionier. Der hat das erste Bio-Hotel in Österreich gemacht, in Gas am Kamp. Ist schon über 10 Jahre, 15 Jahre aus. Da ist der Willi Dunkel zu mir gekommen und hat gesagt, meine Architekten, wir wollen ein Kinderzentrum bauen und meine Architekten haben alles so rund gemacht und ich finde keinen, der das macht. Also der ist eigentlich gekommen, weil keiner ein rundes Hotel bauen hat können. Und dann hat er erst gesehen, was wir machen. Und dann haben wir am Nemankamp dieses Zentrum für chinesische Heilkunst, hat er es genannt, hingebaut, diesen geschwungenen Baukörper. Direkt neben dem Fluss. Im Mai haben wir es gebaut und im August kam das Jahrhunderthochwasser. Und ich tue normal nie Fernsehen schauen. Und da haben sie mich zum Fernsehapparat geholt, dann habe ich im Fernsehen die Büttel gesehen. Um Gottes Willen. Unser ganzer Holzbau steht in den Fluten. Und wenn Holz Wasser aufnimmt, dann quillt es. Das wissen Sie ja. Wenn es sich ansauft, dann geht es auseinander. Und das ist eine Kraft, die ist so stark wie sonst nichts auf der Welt. Die Ägypter haben beim Pyramidenbau die größten Felsblöcke gesprengt mit Holztübe. Die haben ja keinen Sprengstoff gehabt. Also haben sie Löcher gebohrt, staubtrockene Holztübe rein da und dann Wasser drauf geträufelt, da sprengst du jeden Granit, jeden. In den Marmorsteinbrüchen macht man es heute noch so, wo man langsam sprengt, damit es nicht kaputt wird. Und ich habe mir gedacht, wenn das ganze Hotel wächst, wenn sich das alles ansauft, das sprengt mir ja den ganzen Bau vom Fundament runter. Aber, und das war, ich weiß nicht, war es 10 Tage oder 8 Tage oder was war es in den Fluten. Und dann ist Wasser zurückgegangen. Und es ist nichts passiert. Wissen Sie warum? Und das ist wieder so etwas Geniales. So eine geniale Eigenschaft des Holzes. Beim Kästen haben wir gehört, der Baum ist mein Bruder. Gell? Also Bruder kann man wirklich sagen, der Baum ist so ähnlich wie der Mensch, wenn man einen lustigen Vergleich machen will. Ich bin jetzt relativ schlank, wenn ich jetzt hergehe und ab heute, abgesehen davon, dass ich nicht vertrage, aber wenn ich ab heute jeden Tag eine Kiste Bier austrinken würde, konsequent auf Nacht, dann würde es nicht lange dauern, dann würde ich quellen. Das heißt, da gibt es eine Volumenszunahme. Dann kriege ich dann vermutlich einen dicken Bauch bekommen. Genauso wie der Holztübe, wenn ich ihn ins Wasser tue, der quillt. Der nimmt das auf, die Flüssigkeit, und quillt, dann geht das auseinander. Aber ich kann trinken, so viel ich will. Meine Längsrichtung, die bleibt immer gleich, meine Längsfaser. Ich würde niemals länger oder kürzer werden. Das spielt sich alles nur da. Das wissen Sie ja. Und beim Holz ist es genau dasselbe. Das Holz hat eine Richtung, die ist fast hundertprozentig formstabil. In Längsrichtung bewegt sich nichts. Und wenn man das richtig aufbaut, kann man ein Haus, ein Hotel immer so konstruieren, dass alles längsgerichtet ist. Denken Sie mal, da hat es einmal einen kleinen Jungen gegeben. Ein kleiner Bub. Der war unglaublich musikalisch. Von klein auf ist er schon ausgefallen, dass er so musikalisch ist. Bald hat man gesehen, der hat ein absolutes Gehör. Hört jeden Ton sofort ganz präzise, kann das zuordnen und so weiter. Und der kleine Bub, das hat sich aber niemand vorstellen können, hat sich dann ganz genau mit Bäumen und mit Holz auseinandergesetzt und hat die größten Kunstwerke aus Holz geschaffen, die die Menschheit hat, in Beziehung auf Gewicht und Größe. Der hat Stradivari geheißen. Und der hat Geigen gebaut vor Jahrhunderten, die heute noch, nach so langer Zeit, nach so viel Klimawechsel, Transport von einem Raum ins andere und so weiter, klingen unvergleichbar. Eine Stradivari übrigens, die wiegt ungefähr 230 Gramm und der Preis für so eine Geige in Bezug auf Gewicht ist viel höher pro Gramm, wie wenn Sie 230 Gramm Gold nehmen. Das hat dieser Mensch aus den Bäumen entlocken können. Das hat der von den Bäumen geschenkt bekommen, weil er ganz genau hingehört und hingesehen hat. Und weil er den Bäumen diese wunderschöne Stimme der Geige verliehen hat. Vielleicht die schönste Stimme, die man einem Baum verleihen kann. Aber das nur am Rande. Es ist dasselbe Prinzip, wie wir in der großen Konstruktion verwenden. Der hat auch mit, dort, wo es formstabil sein muss, die Längsfaser verwendet. Dann hält es, dann bewegt es sich nicht. Architektur hat nichts mit Material zu tun. Sie können jede Architektur mit Holz umsetzen. Ob das ein rustikaler Bergbauernhof ist, wie da in Südtirol, das ist ein Neubau, oder ob das ganz eine moderne Konstruktion ist. Das war eines der ersten Passivhäuser, die wir gebaut haben, da in gar nicht so weit weg von hier, in Wattwil in der Schweiz. Das Haus einer Architektin, die hat dann angefangen, da haben wir ganz ein neues Thema behandelt, die hat gesagt, wenn das so eine Vollholzhülle ist und so gut dämmt und wenn die so langsam auskühlt und so temperaturträge ist, müsste es ja möglich sein, ein Haus zu bauen, das keine Heizung mehr braucht, wo das Haus Funktionen der Heizung übernimmt. War eine kluge Frau, die hat damals schon gesagt, was wir da machen, ist doch ein Wahnsinn. Es ist richtig, dass man Energie sparen muss, aber wir können doch keine Passivhäuser bauen, die samt und sonders eine Sondermülldeponie sind, die solche Materialien beinhalten, dass man es irgendwann teuer entsorgen muss. Das geht doch nicht. Wohin mit dem ganzen Styropor? Wohin mit der ganzen Technik? Ich möchte ein Passivhaus, hat er gesagt, das ganz einfach ist, wo sozusagen die Hülle, das Material, die Funktion übernimmt. Und das war eines der ersten, die wir in die Richtung gebaut haben. Und das ist das nächste große Geschenk, das uns der Wald zeigt und wo wir Menschen so viel lernen können und so viel bekommen können und wo uns der Wald wirklich ein unglaubliches Beispiel gibt. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, in Österreich wächst in jeder Sekunde ein Kubikmeter Holz. In jeder Sekunde. Und das Holz, was wächst, das tut ja nicht nur wachsen, das muss ja vom Erdboden nach oben gehoben werden. Das ist ja eine wahnsinnige logistische Leistung, die da entsteht. Da werden ja Tonnen, Milliarden Tonnen bewegt. Also unglaubliche Materialbewegungen. Und das wächst alles. Und dann vergeht es wieder. Und dann wächst es wieder. Das ist ja ein wahnsinniger Kreislauf, das ist wie eine Riesenspedition. Und trotzdem bleibt bei dem ganzen Kreislauf nicht ein Gramm Abfall oder Müll übrig. Nix. Das Wort Abfall gibt es im Wald nicht. Was für ein Vorbild ist das für uns Menschen? Ich habe kürzlich ein ganz witziges Erlebnis gehabt. Ich bewirtschafte so hobbymäßig eine ganz, ganz Mini-Landwirtschaft nebenbei. Und da ist auf unserer Wiesen ein Holzstoffe gestanden, den hat jemand vor meiner Zeit gemacht und der ist aber liegen geblieben und der Mann ist dann gestorben. Und der Holzstoffe ist aber da gestanden und das Holz ist dann schon verfault, man hat es lassen und der hat das seinerzeit mit so Eternitplatten zudeckt. Und heuer im Frühjahr habe ich zu meiner Frau gesagt, sag ich, weißt du was, jetzt ramme ich das einmal weg da drüben. Das Holz ist eh kaputt. Das geht eh wieder zur Erde zurück, das ist erst, das fällt da rein und die depperten Eternitplatten dran weg und habe die Platten ins Auto geladen und bin zum Gemeindebauhof gefahren, zur Sperrmüllsammlung. mit meinen 3-4 Eternitplatten, das war ja nicht viel, war so ein kleiner Stoffe. Dann fahre ich da runter, dann steht da ein Arbeiter und sagt, was hast denn du damit? Bei uns lernst du die nicht da. Da sage ich, warum? Ich wollte es ja nicht da hinschmeißen. Deswegen komme ich ja das ordnungsgemäß wo hinkomme. Dann sagt er, nein, das ist ein Sondermüll, das kommt zu uns nicht. Sag er, da kannst du rauffahren, da gibt es eine private Firma, sowieso, und die nehmen dir das an. Ja, sage ich, ist auch kompliziert, aber dann fahre ich halt. Und bin ich dort hingefahren, dann ist da wieder ein Arbeiter gestanden und gesagt, fahrst du auf die Waage? Dann wiege ich die an, sage ich, was soll ich auf die Waage fahren? Ja, sag ich, da wiege ich die an und dann gehst du runter, schmeißt es da unten hin und nachher kommst du raus und wiege ich die nochmal und die Differenz zahlst. Ja, sage ich, das zahlt sich nicht mehr aus, das sind ja 15 Kilo. Ja, dann hat er mich halt abgewogen. Dann bin ich da runtergefahren, dann war da wieder Arbeiter, sag ich, schau, jetzt habe ich die 2-3 Platten, was will ich da damit? Dann sagt er, da ist ein Radlader, schmeiß rein in die Schaufel. Ich sage, was tust denn du damit? Er sagt, die grabe ich da hinten ein. Irgendwo haben wir es runter, schmeißen wir mal dazu. Ja, gut. Und dann bin ich auf und habe meine 15 Kilo gezahlt. Meine Damen und Herren, wenn das ein Sägewerk kriegt fürs Kilo Holz, für schönes Bauholz, das ist ein Vielfaches, was ich da fürs Wegschmeißen gezahlt habe, was du woanders für gutes Zeug zahlst. Das heißt, wir Menschen bewegen das Material, wir bauen Häuser, alles, was wir anrühren in unserer Wirtschaft, wird am Ende irgendwo zur Belastung. Wenn du heute ein Haus erbst aus den 70er Jahren, aus den 60er Jahren und du willst es wegreißen, da wunderst du dich, was du zahlst dafür. Und da muss man sich fragen, ist das ein zukunftsfähiges Konzept? Gibt es da keine besseren Wege? Wir machten das der Wald. Wie geht es denn überhaupt im Wald draußen zu? Jetzt nehme ich sie wieder mit, dann machen wir einen Spaziergang in den Wald. Und dann gehen wir da raus und dann kommen wir da bei einer Fichten dabei zu so einem Haufen aus Nadelstreu, zu einem Ameisenhaufen von der roten Waldameise. Und wissen Sie, was in so einem Haufen drinnen passiert? Das ist was ganz Intelligentes. Da haben die Ameisen, jetzt geht's los, legen sie ihre Eier rein und da gibt es die Brutkammern. Und diese Brutaufzucht der Ameisen, das ist was ganz Sensibles. Weil wenn da das Klima nicht passt, kommen Pilze rein, werden die Eier und dann die ausgeschlüpften Tiere krank, der muss perfekt die Temperatur passen. Die halten die Temperatur da auf ca. 10 Grad, plus minus 1 Grad, ganz exakt. Und den CO2-Gehalt, den steuern die auch auf 1-2 Prozentpunkte genau. Unglaublich, was die für Klimatechnik haben. Aber der ganze Haufen hat trotz dieser Klimatechnik keine Stromleitung, kein Kühlaggregat, keinen Heizraum, gar nichts. Das ist alles entsteht das nur durch intelligente Konstruktion. Und es funktioniert. Das lässt sich wissenschaftlich ganz genau messen, es funktioniert. Und die Ameisen haben perfekte Lebensbedingungen. Und wenn dann eine Generation ausstirbt, kommt die nächste und so weiter. Und wenn sie es wirklich nicht mehr brauchen, wird jedes Krümel dieses Haufens wiederverwendet. In einem geschlossenen Kreislaufsystem, wo es das Wort Abfall nicht gibt. Wir können unglaublich viel vom Wald lernen, was Zukunftsfähigkeit und Enkelkindertauglichkeit betrifft. Und darum eben Haushüllen entwickeln, die das machen, was man sonst mit Heizungs- und Kühlungsmaschinen und Styropor machen muss. Jetzt sage ich Ihnen gleich, dass man das heute schon so weit treiben kann, dass man vollkommen energieautarke Häuser baut damit. Zur Optik, ob das Haus weiß verputzt ist, Vollholz 36 cm und Kalkputz auf, wie Sie es da rechts oben sehen, oder wie Sie mal da unten sind, wir in Norddeutschland, da kommt eine Klinkerverkleidung da vorne hin, weil es in der Gemeinde halt eine Holzfassade nicht erlaubt ist, oder eine Holzschalung, da ist alles möglich, das ist überhaupt keine Frage, das sind ältere Bauten. Ich kann das auch mit einer Brettverkleidung einfach verkleiden und grau werden lassen. Man kann es auch natürlich vorvergrauen, also ohne Gift, dass das von Haus aus so grau ist. Das war bei uns Menschen auch oft praktisch. Gell? Man sagen, ich halte mein Haar vor bis zu einem bestimmten Punkt und nachher rups über Nacht ist es natürlich vorvergraut, dann, wenn es sein muss, dann durch und dann haben wir halt den nächsten Zustand erreicht. Also da ist alles möglich. Innen ist auch alles möglich. Mein Gott, die Häuser, die wir in Skandinavien bauen, da ist der Brauch, die dann aber gern direkt aufs Holz auflasieren, Kalkanstriche, das direkt durchscheinend, dass das ein wenig heller ist, weil sie da oben im Winter keine Sonne haben. Bei uns im alpinen Raum lässt man das Holz gern sichtbar oder verputzt es mit Lehm. Oder so wie es da ist, originell, das sind zwei Münchner Philharmoniker, ein Ehepaar, beide Münchner Philharmoniker. Da hat die Frau mit Lehmputz diesen Violinschlüssel modelliert im Stiegenhaus. Da geht das Wasser von der Solaranlage durch und das heizt das ganze Haus. Die Heizung für das ganze Haus. Sonne, Holz und Lehm. Finito. Ganz einfach. Ganz einfach. Das freut mich, weil das ist ein Beispiel aus Dornbirn. Das war auch ganz schon einer unserer ersten Bauten, die steht in Dornbirn. Das ist eine Familie, die haben innen das Ganze in Holz belassen. Die wollten es nicht weiß haben, andere machen sehr viel weiß. Also da ist jede Kombination möglich. Man kann es mit Mauerwerk kombinieren. Da sind wir in Hindelang, ich weiß nicht, ob Zimmerer oder Tischlerin sind. Hundecker ist ein Begriff, das ist der Weltmarktführer bei den CNC-gesteuerten Holzbearbeitungsmaschinen. Das ist dem Hans Hundecker sein Privathaus, der wohnt auch in so einem Haus. Da sind wir in der Schweiz drüben. Ein interessanter Bau ist das. Da hat man einen Hang, eine Betonstützmauer gemacht und unten eine Plattenasse. Und dann habe ich gesagt, wenn wir das fertig haben, gesagt, jetzt könnt ihr kommen, wir reichen Holz. Und wir haben einen viergeschossigen Holzbau hingestellt. Das Haus hat 2000 Quadratmeter Nutzfläche, man glaubt es nicht. Ein sehr mondäner Bau in einer gehobenen Preisklasse. So schaut es da innen aus, das ist ein Stiegenhaus. Ist aber alles reine Holzkonstruktion. Da gibt es einen Lift über vier Geschosse, das ist eine Holzkonstruktion. Der ganze Liftschacht ist in Holz. Da hat damals die Baubehörde gesagt, aber Lift muss betoniert sein. Dann haben wir gesagt, warum? Und die haben mir gedacht, naja, werde eh nicht ausbleiben, weil das mit dem Beton kann man eh nicht verhindern. Und dann haben die gesagt, weil wenn der Lift stecken bleibt, dann muss das unbrennbar sein. Dann ich sage, ja, liebe Leute, wenn der Lift stecken bleibt, sind sie in einem Betonschacht, die Leute viel gefährdeter wie im Holzschacht. Dann hat der Beamte gelacht und gesagt, das müssen Sie mir beweisen. Ich sage, ja, das können Sie leicht beweisen. Und dann haben wir unsere Brandprüfergebnisse gezeigt und haben gesagt, schau, wenn du mit 1000 Grad auf Beton draufhörst, dann hast du nach 20 Minuten oder nach einer halben Stunde eine Betonplatte, von mir aus 20 cm, ist eh schon dick, ein Liftschacht macht mehr dünner, dann hast du nach einer Viertelstunde, 20 Minuten Stellen, wo die Steuermehrung durchgeht, da hast du innen 400, 500, 600 Grad. Die Hitze geht da sofort durch. Weil da bricht dort, was Feuer auf dem Beton auftrifft, brechen Schichten weg durch die Spannungen und sobald die Armierung freiliegt, fährt die Hitze durch den Stahl durch. Wenn Sie auf Holz draufharzen mit 1000 Grad, was glauben Sie, ist da los? Aber sagen wir nicht nach einer halben oder Viertelstunde, sondern nach 3 Stunden. Was glauben Sie, ist da los nach 3 Stunden an der unbeflammten Seite mit der Temperatur? Traut sich jemand etwas schätzen? Bitte, sagen Sie was. Was glauben Sie, wie warm wird das? Beim Stahlbeton haben wir, bei so einer mittleren Betonplatte hast du drinnen 600 Grad. Nach einer halben Stunde. Was hast du beim Holz nach 3 Stunden? 2 Stunden. Ist wurscht. 13? 30? Wer bietet mehr? Die größte Veränderung, die wir jemals gemessen haben, war plus 1,8 Grad Celsius. Nach 3 Stunden mit 1000 Grad. 3 Stunden mit 1000 Grad. Und wenn ich nicht selber dabei gestanden war, hätte ich es am Anfang nicht geglaubt. Hätte ich es nicht geglaubt. Und das war eigentlich, das war der Grund für unsere nächste Entdeckung. Wie ich das gesehen habe, im Labor da gestanden bin, bei der Wand, hinten 1000 Grad, vorne nichts, die gleiche Temperatur, 1 Grad Celsius ist keine Veränderung. Da habe ich gewusst, ich werde noch Häuser bauen, wie die Ameisen, die von allein funktionieren, die keinen Styroporhaufen brauchen, die von alleine sich selbst heizen und kühlen. Das war das große Ziel. Ich zeige Ihnen gleich das Ergebnis. Weil was die Natur kann, wenn man sie wirklich beobachtet, kann man nachmachen. Da in diesem Haus gibt es im zweiten Geschoss das Hallenbad, auch eine Vollholzkonstruktion mit Edelstahl ausgelegt, das ganze Becken. Schau das Speisezimmer, das ist alles mit Altholz verkleidet. Ich habe vorher das schon erzählt. Wenn Sie bei uns einen alten Stadel anreißen, aber wirklich alten, wenn ein Bauer was wegreißt, steht sofort einer da und sagt, du, wenn du das anreißt, da hast du so und so viel 100 oder 1000 Euro, gib mir das alte Holz, da mache ich was draus. Das sind dann solche Tischler, die sowas verarbeiten. Das ist eine begehrte Ware, wenn du ein altes Holzstadel anreißt, so wie es der Großvater gemacht hat. Wenn du ein Haus anreißt, was aus den 70er Jahren gestammt, dann zahlst du pro Kilo die Entsorgung. Wer hat zukunftsfähiger gebaut? Wer hat enkelkinderfähiger gebaut? Der Opa mit seiner Hock oder der, was in die 70er Jahren irgendein Gift aufgepinselt hat? Keine Frage. Kombination mit Stein, mit anderen Materialien, ist alles möglich. Das ist natürlich sehr mondän. Wohnzimmer, Lehmputz. Da gibt's, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und damit Sie nicht sagen, das ist sowieso nur was für Millionärsbuden, das Gegenbeispiel. Das ist auch ganz was Wichtiges. Man muss immer ganz klar seine Ziele formulieren, dann kann man es erreichen. Und beim Bauen ist, wenn es um die Kosten geht, das ist sowieso ganz wichtig. Meine Erfahrung mit vielen, vielen Bauherren ist ja allweil die. Die Bauherren sagen zuerst, oder nicht alle, bitte, aber viele Menschen fallen in diese Falle. Die schauen einmal rundum und um und sagen, das Haus gefällt mir und das gefällt mir und im Urlaub habe ich erst gesehen, das gefällt mir und da ein Büttel gemacht, das gefällt mir. Und dann stoppen sie sich was zusammen und sagen, von allen ein bisschen und so baue ich. Und dann überlegt man mal, wie bringt man das in einen Plan rein, wie kommt man das zusammenzeichnen. Und dann ist meistens viel zu groß. Und dann kommt das Budget und dann heißt es, wie bringe ich das in mein Budget rein. Und das ist natürlich der verkehrte Weg. 80% der Kosten eines Baus entstehen in der Architektur, in der Planung. Ganz klar. Und Kosten tut der Kubikmeter und der Quadratmeter, die Größe. Die Größe ist der wichtigste Kostenfaktor. Und wenn ich habe so viele Häuser, die mit 120 Quadratmeter viel mehr Platz haben wie andere mit 160. Nur weil das mit 120 intelligenter geplant ist und das nicht so verbaut ist. Und trotzdem mit 120 zahle ich eben den Quadratmeterpreis mal 120 und bin mit 160 mal 160. Das heißt, das Material ist auch ein Faktor, aber weit, weit geringer wirksam wie die Planung. Die Planung ist das Allerwichtigste. Bei diesem Bau, darf man das, achso, das Büttel sehen wir es nicht mehr, was da drauf ist, danke. Bei dem Bau ist ein Mann zu mir gekommen, der ein Förster, der zwischen Bozen und Meran daheim ist. Wir haben Gäste, die auch aus der Gegend kommen. Und der hat gesagt, pass auf, ich bin ein ganz normaler Verdiener und ich habe ein ganz normales Budget. Und eigentlich wollte man nicht rausfahren, aber dann haben wir gesagt, wir fahren da, weil vielleicht bereuen wir es das ganze Leben, wenn wir mit dir nicht geredet haben. Und wenn wir mit dir schon nicht bauen, dann haben wir es wenigstens probiert. Dann sage ich, ja, das hat man auch noch nicht gesagt, das freut mich. Das ist ein hohes Vertrauen. Dann sage ich, ja, probieren wir es. Dann sage ich, ich sage es Ihnen, ich habe 280.000 Euro und nicht mehr. Geht das? Ein vernünftiges Haus für meine Familie zu bauen. Dann habe ich ihm genau das Gesatzel mit dem Plan erzählt. Und das ist am Schluss rausgekommen. Das steht auf Stelzen übrigens, weil das ist HQ100, das ist auch im Hochwassereinzugsgebiet von der Etsch. Und wenn das Hochwasser kommt, das unten durchrennen kann, haben sie es auf Stelzen gestellt. Und geht ohne weiteres. Also bauen ist eine Frage der Planung. Und mit Holz bauen muss nicht teurer sein. Im Gegenteil. Wenn ich diese ganzen Wirkungen des Materials mitnehme, dann bin ich in der 10-Jahres-Rechnung unbedingt billiger, wie wenn ich unintelligent konventionell baue. Ganz sicher. Und Ästhetik muss auch nicht, ich will überhaupt nichts, dass mich ja nicht falsch versteht. Es liegt mir fern, den vorherigen, diese mondäne Villa zu kritisieren, weil es braucht alle Kategorien. Und es wird bei den Autos, es ist lächerlich, da jetzt eine Klasse zu kritisieren. Es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten. Und ist ja gut, wenn man alles ausprobiert. Aber ich kann in jeder Kategorie bauen. Und Ästhetik, aber das ist schon eine Aussage. Ästhetik braucht nicht unbedingt kostenteures Bauen. Also es kann auch einfaches und schlichtes wunderschön sein. Aber das brauche ich im Vorarlberg nicht zu erzählen, weil da gibt es genug ganz tolle Architekten, die das immer wieder großartig vorzeigen, dass Ästhetik auch sehr einfach sein kann und schlicht sein kann. Schau, das ist Oskar Leo Kaufmann, das ist da im Bregenzerwald oben steht das. Das hat mir auch Kopfzerbrechen gemacht, weil Sie müssen sich vorstellen, bei diesem Bau, also der Oskar Leo hat mich da ganz schön gebeinigt, weil bei dem Bau ist alles oben frei auskragend, keine Säule, nichts. Da oben ist eine riesen Schneelast am Dach und die Glasscheiben, also wenn Sie das ein bisschen runterneigen oder biegen würde im Winter, wenn da dann ein schwerer Schnee umliegt, dann war die Glasscheibe kaputt, aber die steht schon etliche Jahre oben, da fällt nichts. Und dann wieder ganz anders, damit Sie die Bandbreite der Architektur sehen. Vorne ein denkmalgeschütztes 600 Jahre altes Bauernhaus in Südtirol und hinten der Anbau, der genau dazu passt. Das sind alles Vollholzbauten. alles nur, wenn Sie so wollen, aus dem Baum rausgeschnitzt. Und das ist besonders, das freut mich besonders, weil der Bauherr hat mir erlaubt, dass ich seine Geschichte erzähle. Das ist der Generaldirektor der Aluminiumindustrie da in Ranshofen. Und den haben wir das Haus gebaut. Das hat zwar, das ist ein schönes, großes Haus, da wird es im Winter immer, ist recht warm. Und das hat 300 oder 350 Quadratmeter Nutzfläche. Und dann kommt da der Herr und sagt, jetzt meldet sich bei mir einer, sagt, er ist der Installateur vom Herrn Generaldirektor, er baut da die Ölheizung ein. Dann sage ich, bitte, was machen Sie? Ja, ich muss eine Ölheizung einbauen. Dann habe ich den Bauherrn angerufen, sage ich, da waren wir noch bei Sie damals, sage ich, Sie, wenn Sie das machen, kommen Sie bei mir in die Forschungszeitung. Weil da sind Sie der Erste, der einen Holz 100.000 Ölheizung einbaut. Dann sagt er, nein, er will das einbauen, weil er ist immer unterwegs und seine Frau sollte mit der Heizung nichts tun haben. Sage ich, ich mache wenigstens eine Pelletsheizung. Und das ist auch schon 15 Jahre aus. Und damals sagt, nein, die sind wir noch zu wenig entwickelt. Ja, jetzt hat der eine Ölheizung eingebaut, die haben ihm nicht helfen können. Nachher sagt der Installateur, er baut da einen 6.000 Liter Öltank ein. Dann habe ich wieder einen Bauherrn angerufen und gesagt, jetzt kommen Sie wirklich in die Zeitung. Warum 6.000 Liter Öl? Ja, sag, wenn der Installateur das ausrechnet, sage ich, ich garantiere es Ihnen, die Hälfte ist viel zu viel. Weil bei einem Vollholzbau die reine Berechnung nach einem U-Wert nicht stimmt, weil die Trägheit vom Holz dazu kommt und diese Masse dazu kommt, das verhält sich ganz anders. Naja, dann hat er gesagt, naja, dann ist der Öltank auf 4.000 Liter reduziert worden. Der vorletzte Winter, also nicht der jetzige, sondern voriges Jahr, der war sehr kalt da in Braunau, in Oberösterreich und lang, ein ganz kaltes Frühjahr langs. Da hat er 350 Liter Öl gebraucht. 350 Liter Öl. Das sind alles diese Beispiele gewesen, die uns dann zu der Entwicklung gebracht haben, die ich Ihnen gleich zeige. Aber jetzt machen wir von der Technik noch vorher den Ausflug zur Sprache der Bäume. Jetzt sagen Sie, ich mache einen Vortragstitel, der gar nicht dazu passt. Dieses Haus, das ist ganz sonderbar zugekommen. Da kämen zwar zu mir in Goldegg, die haben sich nicht einmal angemeldet, aber den einen habe ich sofort erkannt, weil den Felix Gottwald, den habe ich kennt, unseren Olympiasieger. Der Felix Gottwald hat am meisten olympische Medaillen bekommen, die je ein Österreicher bekommen hat. Und der ist gekommen mit einem älteren Mann mit weißen Haaren und die zwei haben gesagt, ob sie sich umschauen dürfen. Dann sage ich, freilich darfst du dich umschauen. Und dann ist der da umeinander und hat da so komisch da, nicht der Felix, der andere, und hat da umeinander da und hat da so, was weiß ich, man denkt ja. Dann sage ich, was hast du da für einen mit? Und dann sagt er, das ist der Energetiker. Dann habe ich gesagt, was ist ein Energetiker? Ich habe schon geahnt, aber ich habe gesagt, was ist ein Energetiker? Dann sagt er, ja, der, mit dem habe ich alles gemacht. Alles. Sag ich, was? Er sagt, ja, weißt, aber der Felix das erklärt, sagt er, weißt, wenn du absolut an der Spitze bist, das beste Material hat sowieso jeder. Das, was man messen kann, das, was technisch geht, das haben sowieso alle in der Klasse. Aber wenn du da das letzte Eizerl auch noch finden willst, das geht nicht mit Messgeräten, das geht nur mit dem Gespür. Und der Martin, der macht das für ihn. Da sage ich, was macht er? Ich sage, bei jedem Rennen, da gibt es 3, 4 Ski, da entscheidet der ganz am Schluss, welcher Wechsel das genommen wird und welcher Anzug das genommen wird und so weiter. Und das ist, der spürt das. Der spürt Energien. Ja, gut, mit Wissenschaft ist da natürlich nichts mehr. Und dann ist der da durch und hat sich das angeschaut und dann hat er gesagt, Felix, es gibt kein Haus, wo du mehr Energie kriegst. Du musst das bauen. Und dann haben wir das, ist das Haus vom, also, wenn ich mich umdrehe, aber weg, das ist das Haus von Felix Gottwald, wo er dann gewohnt hat und uns auch seine Energietankstelle, wie er selber sagt. Wissen Sie, dass Bäume mit einem Menschen wirklich sprechen können und Informationen austauschen können? Wenn ich vor 10 Jahren gesagt hätte, Bäume sind äußerst gesprächige Wesen, dann hätte man vielleicht einen Nervenarzt geholt. Für mich. Aber was in den letzten 10 Jahren die Biochemie erforscht hat, ist wirklich unglaublich. Ich erzähle Ihnen ein paar Beispiele, was Bäume so treiben. Es ist ja bekannt, der Baum hat seine Wurzeln und von den Wurzeln kommen die Nährstoffe und das nimmt er aus dem Boden aus und von denen lebt er. Wenn Sie einen Baum in den besten, fettesten Humus setzen und er wäre dort allein, nur der Baum und der Humus und sonst nichts, dann würde er verhungern. Weil der Baum allein überhaupt keine Nährstoffe aus dem Boden rausnehmen. Der Baum braucht immer die Symbiose mit einem Pilz, der dort lebt. An seiner Wurzelspitzen, an die ganz kleinen Haarwurzelspitzen, ist ein schleimiger Pilz. Und dieser Pilz nimmt die Nährstoffe auf, aber auch nicht aus dem Humus. Dieser Pilz braucht Tausende und Millionen und Abermillionen Mikroorganismen, die die Nährstoffe aus dem Humus lösen, dem Pilz zuführen, und der Pilz gibt es der Wurzelspitze und die saugt es dann ein und der Baum kriegt es. Das ist Schulwissen. Das weiß man, das lernt jeder Biologiestudent und jeder Forstwirtschaftler, das ist Schulwissen. Diese Mikroorganismen, diese Kleinlebewesen, gibt es in einem Teelöffel Waldboden, ein Teelöffel voll, ist ungefähr 1 Million Bakterien und 10 Millionen Viren. Das sind ungefähr 11 Millionen so Mikroorganismen in einem Teelöffel voll. Das ist ein Begriff, haben wir viel das sind. Und jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Und diese Mikroorganismen gehören zu denen, mit denen der Baum ständig spricht. Wissen Sie, was ist eigentlich Sprache? Muss man vorher definieren, was ist Sprache? Wenn ich jetzt zum Herrn Köpke gehe und er mit dem Hax aufs Schienbein haue und er schreit au, dann ist es keine Sprache. Dann ist es eine Aktion und eine Reaktion. Aber keine Sprache. Sprache heißt, dass ich Symbole verwende, dass es Symbolik gibt, die Sie verstehen und deuten und übersetzen. Also nur das Auslösen von einem Impuls ist keine Sprache. Sprache braucht eine Symbolik. Das heißt entweder Wörter oder ein Duftstoff, wo du weißt, wenn ich das rieche, muss ich das tun oder habe ich das zum Verstehen. Oder eine Schwingung, eine elektromagnetische Schwingung, die ich übersetze, das ist Sprache. Ein Sender, ein Empfänger und ein Code braucht es, das ist Sprache. Und genau das macht der Baum mit Milliarden Mikroorganismen, weil die dann nicht, was die da unten wollen, Tag für Tag, sondern die tun genau das, was der Baum oben braucht. Wenn ich eine Axt nehme, einen Hock nehme und in den Wald rausgehe und in den nächsten Baum, in die Rinde, ein Loch reinhocke und den verwunde, dann ist das für den Baum ein Riesenvorfall. Der hat ein Problem, der ist verwundet, genauso wie ein Mensch. Und der schreit dann, au, ich habe Wunden, ich muss sofort diese Wunde heilen. Ich brauche Wundheilmittel. Und das ist das Schöne, das kann man heute biochemisch messen. Innerhalb von Minuten wissen alle Milliarden Mikroorganismen, der Baum da oben hat eine Wunde, wir müssen jetzt ganz andere Nährstoffe rauslösen und wir müssen das Menü, was wir ihm herrichten, der braucht jetzt ein Menü für einen Kranken und nicht für einen Gesunden. Fantastisch. Das heißt, der informiert die. Der sagt denen, was er zu essen braucht. Und die dort unten, alle Milliarden, die reagieren und tun das sofort. Das ist das erste Beispiel. Wenn ich in den Wald hinausgehe und ich sehe als Förster oder als Waldspaziergänger eine Dickung von jungen Fichten oder Buchen. In der Jugend sind immer viel zu viele kleine Bäume dort. Weil die Natur ist am Anfang aber sehr verschwenderisch mit den Samen und mit dem, was aufkommt, weil ja alles ausprobiert wird. Die Besten sollen sich durchsetzen. Das sind viel zu viele. Das heißt, die kommen alle die kleinen Bäume auf die Erden und haben ein Programm Wettbewerb. In der Phase gibt es einen Wettbewerb, die wissen, der, was als erstes oben seine Krone ausbreiten kann und dann Licht ist, hat gewonnen. Und jetzt sagen die alle Bäume zu den Mikroorganismen, ich brauche Wachstumsmaterial, ich brauche Futter zum Wachsen, so viel wie möglich. Aber alle sagen das Gleiche. Jetzt kommen die nicht weiter. Und da gibt es aber ein paar ganz clevere, die sind so schlau, dass sie zu den eigenen Mikroorganismen sagen, ich muss ganz schnell wachsen, und zu denen, die Nachbarn versorgen, senden sie Irritationscode, dass die einen Blödsinn machen, dass der Nachbar weniger kriegt. Das kann man messen. Unglaublich. Das treiben Bäume untereinander. Und dann, wenn das passiert ist, dass die Selektion passiert ist und die übrig geblieben sind, die Großen, was weiß ich was, 300 Bäume auf einen Hektar, die Großen, dann ist plötzlich alles anders. Wenn die große Buche da steht und sie hat gewonnen und schon lange ihre Krone und braucht sie über den Wettbewerb keine Sorgen mehr machen, wohlgemerkt, im Wald gibt es den Wettbewerb, aber immer in einer bestimmten Grenze. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und wenn diese Grenze erreicht ist, und die Buche da steht, was tut sie dann? Dann vollendet sie ihr Lebensziel, nämlich den Boden für die nächste Generation zu erhalten, alles so gut oder besser zu übergeben, wie sie selber übernehmen hat können, und ihre eigenen Kinder aufzuziehen. Dann bringt sie ihre Samen, die Buche, zum Boden und dann wachsen da ihre Kinder. Und auch das ist unglaublich spannend. In dem Augenblick, wo die Kinder, die jungen Bäume dieser Buche wachsen, verändert die ihr totales Programm zu den Mikroorganismen und sagt, ihr lieben helfenden Kleinlebewesen, jetzt sind meine Kinder da, jetzt gebt ihr mir so wenig wie möglich, nur mehr Erhaltung. Weil ich bin eine gute Mutter und frisst die Kinder nicht das Futter weg. Jetzt sollen sie die haben. Stellt euch das vor. Ganz strategisch bewusste soziale Verantwortung, die ein Baum, eine scheinbar unintelligente Pflanze wahrnimmt. Und dann wird das Programm gefahren, dass der Baum auf seine Kinder tut. Wenn ich unter die Fichte junge, unter die Buche junge Fichten einsetze, die nicht ihre sind, ist ihr das völlig wurscht. Fantastisch. Jeder Gärtner weiß, wenn ich einen Baum nehme und versetze und ihn frisch einsetze, dann wächst er im ersten Jahr nicht gescheit. Dann hat er den sogenannten Versetzungsschock. Was hat denn das wieder zu bedeuten? Ist ja ganz klar. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich als Salzburger nach Vorarlberg komme. Da habe ich einen Versetzungsschock, weil am Anfang verstehe ich die gar nicht. Da muss ich diese Sprache lernen. Wenn der Baum in eine neue Erde kommt, verstehen die Mikroorganismen den nicht und versorgen ihn nicht gescheit. Und das dauert ungefähr 8 Monate, bis die zusammenschwingen und die Codes gegenseitig verstehen. Das ist wirklich so. Wenn du den Baum nimmst und vor die 8 Monate zum alten Standort zurücksetzt, ist der Versetzungsschock weg, wächst er wieder ordentlich. Wenn du nach die 8 Monate, nach einem Jahr oder nach 2 Jahren zurücksetzt, hat er drüben auch wieder einen Versetzungsschock, weil er die alte Sprache verlernt. Er vergisst auch wieder schnell. Also Kommunikation ist ein unglaubliches Thema. Und nachdem man das einmal so durchschaut hat, wie Bäume mit Mikroorganismen kommunizieren, hat es die Frage gegeben, was ist denn mit Bäumen untereinander? Reden die auch? Aber wie? Ich habe mir allweil gedacht, in meiner Karwendel-Einsamkeit, wenn da diese schweren Gewitter reingefahren sind und dann hat es duscht und kracht und irgendwo in der großen Bergseite, wo Millionen Fichten stehen und andere Bäume, hat es der Blitz eingeschlagen und eins so auf Fichten zerrissen. Da fliegen die Fetzen bei so einem Blitzbaum. Ich bin ja sogar einmal unter einem Blitzbaum gestanden und es hat mich 20 Meter Tonne gehauen und ich habe es überlebt. Unglaublich. Also das ist eine Urgewalt. Und wenn du am nächsten Tag aufgehst, wo der Blitz eingeschlagen hat und den Baum suchst oder am übernächsten Tag, sind plötzlich Millionen von Borkenkäfer da. Keine Ahnung, es war für mich immer das größte Rätsel, du hast nie einen gesehen und dann kämen die in Scharen, da schwirrt es nur so. Wie wissen die, dass da ein geschwächter, kranker Baum ist? Sie wissen es. Und kommen von überall her und beseitigen jetzt den Kranken, weil die sind die Gesundheitspolizei des Waldes. Und beginnen dort hineinzubohren, gegen die ersten kann er sich noch wehren, da kommt das Harz aus den Löchern und die erstickt er. Und je mehr da hineinbohrt, desto schwächer wird er und irgendwann kommen sie rein und fressen die Fraßgänge, unterbrechen die Saftleitung und der stirbt ab und ist aus dem Ökosystem entfernt. Das ist aber so weit von der Natur so eingerichtet, aber für die Bäume ringsum ist es ein Risiko. Weil in dem kranken Baum, wenn sie ihn überwältigt haben, können sich die Käfer wunderbar vermehren. Und wenn die zu viele wären, wenn es so viel wären, unnatürlich viel, dann können die auch Gesunde überfallen. Und da ist auch wieder sowas, wenn der Käfer in den ersten Baum einbohrt, wissen in einem Umkreis von 50, 60 Meter alle anderen, was da passiert. Ich weiß nicht, ob er schreit oder schwingt oder Moleküle aussendet, Duftmoleküle sind sicher dabei. Die anderen wissen das und wir die ersten Käfer einbohren, fangen die sofort an, ganz intensiv Abwehrstoffe zu produzieren gegen Borkenkäfer. Viel mehr wie alle anderen im Wald das tun und tun können. Also Information läuft da auf allen Ebenen. Ich will es jetzt ja auch nicht langweilen. Ich könnte Ihnen den halben Abend solche Geschichten erzählen, wie Bäume untereinander kommunizieren. Und natürlich kommunizieren sie mit uns Menschen auch. Und da bin ich jetzt bei der alten Holzhütte, bei dem alten Holzbau, den ich am Anfang gesagt habe, das alte Bauernhaus. Natürlich kriegen wir Informationen, wenn wir in einen Holzbau hineingehen. Und natürlich kriegen sie Informationen, wenn sie in einen Plastikbau reingehen. Na klar schwirren da andere Moleküle durch die Luft. Und kann der Körper was anfangen damit? Mehr oder weniger. Und natürlich kriegen sie Informationen, wenn da was ausgast aus den Wänden. Egal, ob es ätherische Öle und Harze sind oder ob es Kunststoffmoleküle sind. Das ist eine Information, das ist eine Sprache, die der Körper übersetzt. Und der Körper reagiert und ich sage Ihnen gleich, wie er reagiert. Das alles zu Menschen, die über die Technik hinausgehen. Also das zu sagen, ich hülle mich komplett mit Holz ein, ist ein Thema mit ganz großer Wirkung. Mit ganz, ganz großer Wirkung. Hätte ich vor 10 Jahren gesagt, wenn du ein Holzhaus baust, lebst du gesünder und länger. Und das in mein Prospekt geschrieben, dann war ich sicher wegen unlauterer Werbung oder unlauterem Wettbewerb verklagt worden. Heute kann man das sagen. Es gibt inzwischen Untersuchungen an der Medizinuniversität in Graz, hat man damit begonnen und dann Joanneum Research haben das gemacht, Professor Moser. Es gibt Untersuchungen, dass Sie, auch wieder jeder von Ihnen, das funktioniert bei jedem Menschen, wenn du ins Holz reingehst, in so eine Holzhülle, reagiert der Körper medizinisch messbar, ganz schulmedizinisch, nichts Alternativmedizin oder irgendwas, ganz traditionell messbar, reagiert der Organismus sofort und drastisch. Der Pulsschlag beruhigt sich augenblicklich, weil in vollem Holz kriegt der Körper die Information, hier bist du an einem Ort, wo du nicht gefährdet bist, wo du geborgen bist. Überlegt einmal, seit es einen Menschen gibt, seit wir auf dieser Erde sind, kennen wir Bäume. Der Baum war vom Anfang an, der Baum war vom Anfang an für Menschen der Ort, wo er Schutz gefunden hat, wenn er von einem wilden Tier verfolgt worden ist. Es war das Material der ersten Häuser. Holz ist für den Menschen immer, immer, immer über all die Millionen Jahre positiv gewesen. Und diese Prägung wirkt. Unser Organismus kriegt sofort die Rückmeldung, du bist im Holz, es geht dir gut, du bist geborgen. Wenn Sie in einem hölzernen Raum schlafen, das waren die Versuche in Graz unten, sparen Sie in einer Nacht 3600 Pulsschläge, weil das Herz um so viel ruhiger und entspannter ist. Die Tiefschlafphasen sind länger, das vegetative Nervensystem wird gestärkt und es gibt da tolle Studien aus Amerika, ein ruhiges Herz lebt länger. Die Menschen, die einen entspannten Pulsschlag haben, haben nachweisbar, also das ist linear verbunden mit der Lebenserwartung. Unglaublich. Unglaublich, was uns Bäume und Holz und die Natur schenken kann. Unglaublich. Und deshalb diese Idee, das Büttel wieder weg, diese Idee mit der Vollholzhülle, die wirkt auf den Organismus in einem Ausmaß, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Und jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück zu dem, was technisch machbar ist. Das war eines der ersten größeren Hotels, die ich gebaut habe. Das war ein Hotel so groß wie 40 Einfamilienhäuser, war damals die Aufgabe auf der Seiseralm in Südtirol. Und das haben wir in 8 oder 10 Wochen, war die Bauzeit für den Rohbau. Haben wir das da oben auf 2000 Meter montiert. Es ist eine reine Holzhülle. Damals hat es eine Berechnung gegeben an der TU München dazu, wenn das Hotel nicht mit Holz gebaut worden wäre, sondern ganz konventionell, hätte es um 2.500 Tonnen mehr CO2 in der Atmosphäre gegeben. Also das ist Kreislaufwirtschaft versus ölabhängiger Wirtschaft. Ein anderes Hotelbeispiel aus Norwegen. Das haben wir schon gehabt in Lengenfeld. Ein Holzhotel in Österreich. So schaut es da drinnen aus. Und das entsteht gerade. Das haben wir im Juni, wenn wir fertig sind. Da haben wir sechs Wochen Bauzeit. Das ist von der Bergsicht und von der Talseite ist noch ein Geschoss mehr. Das ist ein 7-geschossiges Holzhotel. Und am Dach oben, im 7. Stock oben, ist dann das Schwimmbad oben. Das ist der Teil Freibecken und der größere Teil ist im Inneren des Hauses. Eine komplette Holzkonstruktion, 7 Geschosse hoch. Nur Holz, das im Wald gewachsen ist. Gar nicht weit transportiert, alles in Österreich gewachsen. Stellen Sie sich vor, was da möglich ist. Das ist ein großer Bau und da gibt es natürlich Architekt und Baumanagement und alles Mögliche und die haben ganz genau verglichen, da liegen die Kosten in der Investition um 10% über einem konventionellen Bau. Und das ist ganz witzig, jetzt muss ich zurückgehen, das ist nämlich wirklich witzig. Halt, jetzt bin ich fertig gegangen, schauen wir, ob er zurückgeht, doch, er geht zurück. Der erste Teil, den wir gebaut haben, das war vor 3 Jahren, das war dieser 4-geschossige kleinere Teil. Und damals immer das Gleiche, ist die Heizung für das Hotel gebaut worden. Und ich habe zum Bauherrn gesagt, Markus, bitte bau von der Heizung das, was da ausrechnen, ein Drittel. Holz braucht fast keine Heizung. Und dann war ein großes Thema und der Architekt hat gesagt, kein Risiko, kann man eingehen und hin und her. Und sie haben dann die Heizung so gebaut, wie berechnet. Dann war der erste Winter und die Leute haben die Fenster aufgerissen, weil man es gar nicht so weit runterdrosseln hat können. Weil es einfach alles viel zu groß dimensioniert war. Und jetzt bauen sie diesen riesen Block dazu und rühren die Heizung nicht an, heizen mit der bestehenden Heizung mit. Stell dir vor. Das ist die Forsthofalm in Leogang. Kann jeder Urlaub machen, kann jeder ausprobieren. Das war das erste Holz-100-Hotel in Deutschland in Hindelang oben. Und das ist eins in Norwegen. Und das ist ein wichtiger Bau. Das gleiche Bild nochmal. Weil damit hat für uns eine neue Ära begonnen. Jetzt habe ich so oft erzählt, Energiesparen und so weiter. Vor einigen Jahren ist der Direktor des österreichischen Filmarchivs zu mir gekommen. Wissen Sie, das Filmarchiv, das sind die ganzen historischen Nitrofilmrollen, wo der Staatsvertrag unterzeichnet ist und was weiß ich was alles. Also das war die Zeit der ersten Filme von der Jahrhundertwende, von der letzten, also vorletzten Jahrhundertwende bis 1930, 35, 40 hat man mit Nitrofilme gearbeitet. Und diese Nitrofilmrollen sind, wie es der Name sagt, explosiv und hochbrennbar. Und das Zeug muss ganzjährig bei 3 Grad Celsius gelagert werden. Wenn es kälter oder wärmer ist, zersetzen sich die. Und da ist der Direktor zu uns gekommen und gesagt, können Sie mir ein Filmarchiv bauen, wo es das ganze Jahr 3 Grad Celsius hat? Und am liebsten wäre es mir, wenn man die Natur für diese Filme, für diese Klimatechnik nicht in Anspruch nimmt. Dann sage ich, wer meinen Sie das? Ja, sag ich, ich möchte, wenn es geht, also ich sehe nicht einmal gescheit sagen traut, ginge das, ein energieautarkes Haus zu bauen? Und da ist mir gleich der Oma aus dem Haufen eingefallen. Mit der Brutkammer, sage ich, sie waren auf der grünen Wiese und nichts rundherum, keine Leitung, sage ich, genau so. Und wissen Sie, Philosophie ist eins, aber du musst da ja einen Bauvertrag unterschreiben und das dann auch umsetzen. Sage ich, das traue ich mir jetzt nicht zu sagen, aber nachdenken tun wir drüber. Und wir haben dann einen guten Forschungspartner gefunden, TU Graz, und an der Technischen Uni, die haben die Simulationen gemacht und wir haben lange überlegt und simuliert und dann haben wir uns drüber getraut, das zu bauen. Das österreichische Filmarchiv in Laxenburg bei Wien läuft jetzt das dritte Jahr, im Herbst sind es 2 Jahre, im September werden es 2 Jahre. Dort hat es seit 2 Jahren durchgehend 3 Grad Celsius. Das ist ein öffentliches Gebäude, da wird jede Minute die Temperatur aufgezeichnet. Da kann man Einblick nehmen, es ist ein öffentlicher Bau. Es gibt kein Wohnhaus, wo so eine Aufzeichnung existiert. Und zu diesem Filmarchiv gibt es seit 2 Jahren weder Strom noch Gas noch sonst eine Energie von außen. Das ist wie der Omasenhaufen, vollkommen energieautark. Eine Vollholzhülle leistet das. Und der Trick ist ganz einfach, durch eine Vollholzhülle kann man die Heizung Kühllast mehr als halbieren. Wenn Sie ein Haus bauen und Sie gehen zu einem Installateur und sagen, schau, das ist mein Plan, ich baue ein schönes Haus, dann haben Sie eigentlich ein Dilemma. Weil dann müssen Sie in Ihrem Haus eine Heizung einbauen. Und die Heizung bauen Sie für 10 Tage im Jahr, für die 10 kältesten Tage. Für diese 10 Tage wird die Heizung dimensioniert. Das heißt, für 10 Tage ist die Heizung richtig und für die anderen 350 oder 55 Tage, ist die Heizung viel zu groß. Brauchst du es nicht. Wenn ich es jetzt schaffe, das, was ich an die 10 Tage brauche, diese Heizlast zu halbieren, dann kann ich plötzlich eine ganz andere Technik einsetzen. Und das machen wir. Das heißt, das Filmarchiv wird nur durch die Sonne am Dach geheizt und gekühlt ganzjährig. 24 Stunden, 365 Tage, 3 Grad Celsius. Da hat es im Sommer, wenn es richtig heiß ist, auf der Fassade 70 Grad und am Dach oben und drinnen hat es 3 Grad Celsius. Funktioniert. Jetzt sind wir soweit, jetzt haben wir endlich die Intelligenz der Ameisen erreicht. Gestärkt durch dieses Erlebnis haben wir dann gleich begonnen und gesagt, wir wollen das auch in einen größeren Bau umsetzen und die Möglichkeit bekommen, in Oberndorf bei Kitzbiche, an der Stadtgrenze zu Kitzbiche, heute beim Auffahren bin ich vorbeigefahren. Da steht dieser Bürokomplex, das ist ein U-Hackerl, also man sieht da nur die Vorderfront und dann geht noch so eine Seitenflügel weg. 6600 Quadratmeter Bürofläche und da war das Ziel, das zu bauen, nur aus nachwachsenden Rohstoffen, also nichts mit Bauchemie und später wegwerfen müssen, nachwachsender Rohstoff und so bauen, dass die Mieter oder Käufer der Büros für Heizung und Kühlung 0 Euro bezahlen, das ganze Jahr. Geht das? Der Bauherr war der ehemalige Bürgermeister von Kitzbühel, der hat ein großes Rechtsanwaltsbüro, der weiß, wie man Verträge schreibt. Und den seinen Vertrag habe ich dann unterschrieben und gesagt, ja, das geht, jetzt wissen wir, wie es geht. Und das haben wir gebaut und gemacht. Das war in der Bauphase von der Rückseite des Hauses. Schauen, im Vorexamen November, das hat mich so gefreut, hat er mir diesen Brief, dieses Mail geschrieben. Betrifft Bäume als Lehrmeister, hat er geschrieben. Schau, dass die Heizkosten im Winter 2010-11 sowie im Winter 2011-12 in der Achenea, so heißt das Projekt, gleich null waren. Null Heizkosten. Auf 6.500 Quadratmeter Bürofläche. Bei den Betriebskosten sind schließlich Schneeräumung, ja, Versicherung und auch Grundsteuer und dergleichen mit einzubeziehen. Die Kosten für die Beheizung der Räume, Geschäftslokale und Büros waren null. Die Energiekosten für das Betreiben und der Wärmepumpen, da gibt es Wärmepumpen, wurden mit Solarmodule am Dach erzeugt. Den Rest macht die Holzhülle. Mehr als die Hälfte der Heizlast weg. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Zeitung aufmachen, wenn nicht gerade Landtagswahl oder sonst was ist, wie es jetzt war, dann lesen wir fast täglich von irgendeiner Krise. Wir lesen von der Nahrungsmittelkrise, wir lesen von der Knappheit dort, Knappheit da und Energiekrise sowieso. Ich kann es gar nicht hören. Das ist nichts anderes wie das Geschäft mit der Angst. Es gibt keine Energiekrise. Es gibt wirklich keine Energiekrise. Das Einzige, was wir Menschen haben, ist eine Konzept- und eine Hirnkrise. Wir haben die falschen Konzepte. Wir leben in einer Welt, in einer Natur, in einer Umgebung. Wir sind eine Generation, der geht so gut wie noch keiner Generation vor uns. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber wir sind nicht mehr in der Lage, es zu erkennen und es zu nehmen. Wenn ich ein riesen Großbüro bauen kann, das keine Energie mehr braucht, warum kann man dann einem Menschen erklären, ich habe eine Energiekrise? Das ist das größte Werk, das ich betreibe, wir haben mehrere Produktionsstätten. Das ist im Hintergrund die Autobahn von Basel nach Frankfurt. Und da ist der Schwarzwald und da ist unsere Werkshalle. In der Werkshalle produzieren wir 200 Häuser im Jahr. Da haben wir zwar einen Netzanschluss für Spitzenausgleich, aber in Jahressumme produziert die Sonne am Dach mehr Strom, wie alle Produktionsmaschinen drunter brauchen. Wir haben falsche Energiekonzepte, nicht zu wenig Energie. Und wir haben falsche Lebenskonzepte, nicht zu wenig Rohstoff. Die Häuser, die wir bauen, am Anfang, wie ich die erste Fabrik gebaut habe, habe ich zu den Maschinenherstellern gesagt, und ich möchte nur Maschinen, die ich im Rückwärtsgang laufen lassen kann. Die haben mich angeschaut, wie wenn ich sage, fliegen wir auf den Mond auf. Die haben das noch nie gehört. Ja, warum im Rückwärtsgang? Sage ich, weil ich will Häuser bauen, wo nichts zurückbleibt, das nicht wiederverwertbar ist. Nichts. Das Wort Abfall streiche ich aus meinem Kopf. Dann wird auch das Haus besser. Hat sich keiner vorstellen können. Wenn ich heute sage, so ein Vollholzelement, weil ein Haus weg muss oder was weiß ich was, oder noch, weil es nach ein paar hundert Jahren keiner mehr braucht, das kann ich zerlegen und Element für Element auf die Produktionsstraßen regen, zurückfahren, die Tübe rausbohren, der Roboter nimmt Brett für Brett, legt es auseinander und baut das nächste draus. Abfall ist eine Menschenerfindung. Ist genauso ein Unfug, wie wir glauben, dass wir, wenn wir ein billiges Leibe brauchen, dann müssen wir einen in Bangladesch anstellen. Es ist ungeheuerlich, welche Ideen unsere Gesellschaft produziert. Also, es geht um richtige Konzepte und nicht um Mangel. Mangel gibt es keinen. Und das sind ein paar Projekte, die gerade entstanden sind oder entstehen. Ich hasse dieses Bild, weil es einfach, das ist ein Rendering. Inzwischen steht es, dieses Gebäude steht mitten in Hamburg. Das haben wir anlässlich der Weltausstellung IBA, internationale Bauausstellung, die gerade läuft, ist im März eröffnet worden. 5 Geschosse mitten in Hamburg, wieder dasselbe Prinzip, Energieattack. Da zahlen die Mieter, brauchen für die Heizung nichts mehr zahlen. Die Bäume kommen in die Stadt. Das können die. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Der, Das ist so wichtig, das ist wirklich wichtig. Die Natur ist kein Selbstbedienungsladen. Wenn ich jetzt eine ganze Stunde oder eineinhalb Stunden gesagt habe, was wir alles nehmen können, dann muss man aber auch da das Prinzip sehen, der Wald braucht auch was von uns zurück. Und das ist das Einzige, was wir auch leisten müssen. Wenn wir so reich beschenkt werden, müssen wir auch was geben. Und was müssen wir geben? Was müssen wir tun? Wir müssen dafür sorgen, dass Bäume ihre Lebensbestimmung erfüllen können und da nicht ausgerissen werden. Und die Lebensbestimmung eines Baumes, dieses Wunders, der aus einer Stecknadelkopf großen Samen wächst und so eine Gestalt vor uns entfaltet. Das Lebensziel ist es, die Mutter Erde, diese Welt, die er bekommen hat, gesund zu erhalten und an seine Nachkommen zu übergeben. Er will selbst wieder Humus werden. Und damit er das kann, dürfen wir ihn ernten, verwenden, verbauen, aber wir dürfen ihn nicht vergiften. Wir dürfen ihn nicht mit Chemikalien vermischen, dass am Schluss als Sondermüll das ganze Material irgendwem zur Last fällt. Sondern immer sauber, unverfälscht belassen. Dann kann er am Ende wieder den Weg zur Erde zurück antreten. Das ist die Leistung, die wir bringen müssen. Damit auch das ein Geben und Nehmen ist. Wenn wir das beherzigen, gibt es in Europa viel, viel mehr Holz, wie wir für den ganzen Wohnbau brauchen. In Österreich wächst der Kubikmeter in der Sekunde, in Deutschland sind es 5 Kubikmeter und so weiter. Mangel ist eine Erfindung der Menschen. Und dieses Wissen und dieses Denken, dieses vernetzte Denken, zu sagen, ich bin ein Teil der Natur, ich bin mit ihr verbunden, ich muss mich darum kümmern. Dieses Denken eröffnet vollkommen neue Fenster. Das ist nicht nur beim Häuselbauen. Nehmen Sie das Häuselbauen als Beispiel. Das ist beim Einrichten, das ist in der Ernährung, das funktioniert überall. Ich kann ja nur den Kopf schütteln, wenn ich an meine Forstwirtschaftsausbildung denke. Da haben wir Tabellen gekriegt, da ist drinnen gestanden, wie viel Kilokalorien ein Mensch braucht. Da ist drinnen gestanden die Sekretärin und der Holzfäller und der Angestellte und der, was so arbeitet und so arbeitet. Und jeder braucht pro Tag so viel Kilokalorien. Und wenn du diesen Unfug so aufnimmst, es ist völlig wurscht, ob du eine Wagenschmier reinfrisst oder was Gutes, die Qualität der Lebensmittel, die Schwingung, die Wirkung des Ganzen, völlig, das hat es im Denken gar nicht gegeben. Das war losgelöst. Wenn ich heute aber sage, ich muss das im Gesamten betrachten, immer schauen, was ich esse. Ich muss schauen, wo es herkommt. Immer schauen, was mit meinem Körper passiert. Ich muss hineinfühlen. Dann eröffne ich mir die Welt zu wirklich neuem Leben und neuer Lebensqualität. Und in diesem Sinne sind die Bäume die großen Übermittler und das größte Beispiel, die größten Pflanzen, die wir haben, die uns den Weg dorthin weisen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, lieber Herr Thoma, ganz herzlichen Dank für diesen faszinierenden Vortrag am Beispiel der Bäume, wie die Natur unser Lehrmeister sein kann, was wir daraus lernen könnten, wenn wir nicht diese falschen Konzepte im Kopf hätten. Sie haben es ganz kurz angeschnitten im Buch Die geheime Sprache der Bäume. Da sind 50 Seiten drinnen zum Thema Bäume als Heilmittel, also dass Bäume ja je nach ihrem Standort, je nach der Umgebung und wie sie wachsen, auch ganz besondere Qualitäten haben, eben dass man für einen Arbeitsraum ein anderes Holz verwenden soll als für einen Schlafraum beispielsweise. Also das kann man da drinnen nachlesen, das wäre sonst noch einmal ein eigener Vortrag. Obwohl die Zeit schon fortgeschritten ist, möchte ich trotzdem fragen, ob es von Ihrer Seite Fragen gibt oder Sie das eine oder andere noch näher oder genauer wissen möchten. Bitte.
Danke. Ich habe vor 10 Jahren ein Passivhaus gebaut, hier in Vollberg, aus Holz, nicht aus Vollholz, sondern systemtechnisches Holz. sage ich jetzt mal, weil ich zu wenig davon verstehe. Und dann habe ich den Holzbauer, der auch ein guter Kollege von mir ist, gefragt, schaut sie auch auf den Mond? Also das ist eben eine Holzbaufirma auch. Sagt er, das ist überhaupt kein Thema. Kein Mensch schaut im Vollberg auf den Mond, also in der Industrie, in der Holzindustrie, weil da müssten wir immer warten, bis wir das Holz kriegen. Darum frage ich mich jetzt, wenn Sie so viele Häuser bauen, wie machen Sie denn das, dass Sie das, so viel Holz in den richtigen Phasen herbekommen?
Geht das? Ja, das geht eh gut mit dem Mikro. Danke für die Frage. Ich hab gesagt, Mondholz, und wie ich das Buch geschrieben habe, und die Japaner und so weiter. In Österreich gibt es diese Zeitschrift für die Holzindustrie, den Holzkurier. Das ist das Medium der Holzindustrie. Und das war eine der wenigen Zeitschriften, die sich damals sehr kritisch dazu geäußert haben. Genau so, dem sagt, das geht gar nicht, wo kann man hin, wenn man das macht. Und außerdem ist es ein Blödsinn, den die Alten gemacht haben, und es hat wissenschaftlich keine Bedeutung. Und der Disput ist eigentlich hin und her gegangen. Es hat verschiedene Untersuchungen gegeben, die publiziert wurden. Und vor einer Woche, nach beinahe 25 Jahren, ist ein Riesenartikel in diesem Organ der Holzindustrie im Holzkurier gestanden, nach 25 Jahren, mit der großen Überschrift Mondholz-Doch was dran. Vom Holztechniker, Universitätsprofessor Rupert Wimmer, der BOKU in Wien. Und da sieht man, manchmal muss man halt ein wenig ausdauernd sein. Und das zum Thema Mondholz. Und zu Ihrer Frage, wie wir das machen, das ist der Grund, warum wir ein eigenes Sägewerk betreiben und Riesenholzlager halten. Also ganz konkret, wir schneiden im eigenen Sägewerk und wir haben Versuche hinter uns, haben versucht vor 20 Jahren auszulagern und das hat nicht geklappt. Weil ich habe auch Kollegen, wir haben größere Säger, mit denen wir ein gutes Verhältnis haben und Kollegen, mit denen gesprochen, die haben alle gesagt, das geht nicht, wir können das nicht trennen, entweder mache ich so oder so. Und das haben wir dann eingesehen und eben das eigene Sägewerk begonnen und wir verarbeiten dort nur Mondholz, da gibt es keine Verwechslung. Und wir schneiden da an die 50.000 Festmeter im Jahr und lagern sehr, sehr viel Holz und damit kann man das eben machen, weil natürlich, Holzernte ist saisonal, geht nur im Winter und wir müssen uns dann das ganze Jahr aus diesem Lager versorgen. Außerdem sagen wir für gutes Bauholz, bei der Fichte und Tanne soll es zumindest ein Jahr gelagert sein, bevor es verarbeitet wird. Und es braucht große Lagerung. Bitte.
Ja, allein diese kleine Bemerkung, die Sie auch im Buch beschreiben, zeigt auch, wie gearbeitet wird, eben dass damals ja die Industrie sich gegen das Mondholz gewehrt hat und gesagt, das ist ein Blödsinn, weil eben dann kann man das nicht mehr das ganze Jahr produzieren, wo kommen wir dahin? Und um das eben zu beweisen, wurde einem unbedeutenden kleinen Professor der Auftrag gegeben, eben mit einer Studie, die in dem Sinn Hanebüchern ist, nachzuweisen, dass das nicht gilt. Also ich habe mir gedacht, das muss man sich merken, man kann offenbar Studien bestellen für alles, was man ja, will. Ja, gibt es weitere Fragen? Bitte.
Sie haben gesagt, das Mondholz lagern Sie circa ein Jahr. Wenn man es draußen verwendet, im Freien, zum Beispiel als Gartenhaus, als Garbort, kann man es dann, wenn man es im Dezember fällt, im Frühjahr schneiden und gebrauchen?
Wenn Sie ein Garbort bauen, ja. Ja, wenn das allseitig von Luft umspült ist und es ist halbtrocken, funktioniert es. Problematisch ist nur, wenn Sie es sozusagen einpacken und in der Konstruktion mit anderen Materialien verkleiden oder so, dann wird es problematisch. Aber wenn Sie gerade ein Carport zum Beispiel, geht ohne weiteres.
Gibt es weitere Fragen, Wortmeldungen? Ja, bitte.
Das Holz 100 Haus, das hat so circa 40 cm dicke Wände. Reicht das für so ein energieautarkes Haus aus oder ist da noch irgendwas Spezielles dran?
Das reicht. Sie brauchen außen sozusagen nur einen Schirm gegen die Bewitterung und bei den Fenstertüren natürlich, da brauchen Sie also bei den Anschlüssen eine Abdichtung, aber das reicht, ja. Das genügt. Also wir haben einen Bauten, wie ich gesagt habe, mein nördlichster Bau ist ein Haus in Tromsø, das ist 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Da hat es im Winter bis minus 40, da gibt es so ein Haus mit 160 Quadratmeter, da gibt es so einen dänischen Kaminofen und sonst keine Heizung. Es ist fantastisch, was man erreichen kann, wenn man es dem Specht nachmacht. Der Specht ist ja ein Vogel, der im tief verschneiten, eiskalten Wald überwintert und nicht in den Süden fliegt. Und der hockt sich in eine Höhle mitten ins Holz hinein. Das ist in so einer einem sibirischen oder skandinavisch durchfrorenen Winterwald der wärmste Ort, den es dort gibt. Und das ist auch ein Vorbild. Und das Motto muss einfach sein, dass man durch eine intelligente, nachwachsende Bauhülle diese Technologie- und Dämmstoffabhängigkeit ersetzt. Und dass eine einstoffliche, nachwachsende Bauhülle die Vermischung der Materialien, die nicht wieder aufhebbar ist und damit eine Kontaminierung bringt, dass man die damit auflösen kann.
Noch zu Ihrem Werdegang, wenn man Ihre Bücher liest, also mich hat beeindruckt, eben, Sie haben in dem Sinn als kleiner Förster am Ende der Welt begonnen, also im Karwendel, ganz abgelegen. Und nur weil Sie das älteste Kind nicht ins Internat schicken wollten, sind Sie schlussendlich zurück nach Salzburg und haben dann als ein Mann, als Einzelner, eben mit dem einzigen Coach, Großvater der Frau, angefangen zu arbeiten. Und das hat eine solche Entwicklung genommen. Also das finde ich faszinierend, woher auch diese Energie, diese Zuversicht, diese Kraft, dieser Mut kommt, dass Sie dieses Werk machen konnten, nachdem Sie sagten, das war ja auch nicht Ihr Lebensplan, das war ja nicht in die Wiege gelegt, dass Sie Unternehmer werden, der in 10 Jahren 1000 Holzhäuser in 30 Ländern der Welt baut.
Ich hab dann später, da war ich schon 10 Jahre selbstständig oder 15 Jahre, begonnen Betriebswirtschaft zu studieren nebenbei. Und in diesem Studium gesehen und gelernt, dass ich die ersten 5 Jahre als selbstständiger Unternehmer alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. Das soll jetzt keine Aufmunterung sein, das zu tun. Aber eines haben wir ganz richtig gemacht. Wir haben damals wirklich nur das verfolgt, was in unserem Herzen gebrannt hat. Und wenn man das im Leben macht, nicht nur bei einer Firmengründung, das ist ein unglaublich starkes Konzept. Da kann man so viele Fehler machen, wenn man jung ist und wirklich seinem Herzen und seiner Intuition folgt. Das ist im Rückblick, war das der Schutzschirm und der Schutzengel, der uns begleitet hat. Weil dann kriegt man auch viel Hilfe und Unterstützung von außen. Und dann werden auch viel mehr Fehler verziehen, wie wenn du dich von anderen Motiven lenken lässt. Das ist so die Antwort, die ich auf diese Frage im Rückblick finde.
Das machen, was im Herzen brennt. Gehirnforscher sowie Gerald Hüther, die sprechen immer von der Begeisterung. Es braucht die Begeisterung. Das ist der Motor für alles.
Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Ich meine, schauen Sie, das Leben ist auf der anderen Seite ja, wenn man mal ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat und das überschaubar wird, es ist ja nicht so lange. Und wenn Sie dann in der Zeit Dinge tun, von denen Sie überhaupt nicht überzeugt sind, das ist ja furchtbar. Und stellen Sie sich vor, ich könnte auch keinen Vortrag halten, da gang mir die Kraft aus, aber wenn ich sage, ich stehe für meine Bäume hier, dann ist es ganz was anderes. Das hilft mir natürlich und das ist auch eine Energiequelle.
Ich habe da noch eine kleine Stelle gefunden, die mich so beeindruckt hat, die passt, glaube ich, jetzt gut dazu. Sie haben also viel gesprochen von diesem Kreislaufsystem, das wir lernen können, wo es also keinen Abfall mehr gibt. Aber was auch sehr beeindruckend ist, das sind sozusagen psychologische Erkenntnisse, die durch den Umgang mit Holz bei Ihnen gewachsen sind. Sie schreiben, niemals hätte ich mir als Förster in meinem Karwendeltal vorstellen können, das zu machen. Aber auch hier offenbarte sich mir ein Naturprinzip. Wer sich in die Gemeinschaft einbringt und sich bemüht, einen guten Beitrag zu leisten, der braucht sich nicht darum zu sorgen. Er bekommt genug zurück. Versicherungen mögen schön und gut sein, aber viel wirkungsvoller ist es, wenn wir uns in der Lebensphase, in der wir stark und gesund sind, für diejenigen einsetzen, die unsere Hilfe benötigen und geben, was wir haben und können. Dann schreiben Sie, dass man Ihnen am Anfang abgeraten hat, dieses erste Buch über das Mondholz zu schreiben, weil man gesagt hat, das ist Privatwissen und damit kannst du gute Geschäfte machen. Sie haben diesen Rat nicht befolgt und formulieren die Erkenntnis daraus, je mehr wir bereit sind, uns zu öffnen, unser Wissen anderen zu geben und zu kooperieren, desto besser wird es uns selbst gehen. Ein englisches Sprichwort sagt dazu, what goes around, comes around. Eine Weisheit, die uns auch die Bäume zuflüstern und vorleben. Jeden Herbst werfen sie ihr ganzes Blätterkleid dem Boden als Nahrung zu. Jeder vorbeikommende Wanderer, der Specht, das Eichhörnchen und alle Waldbewohner finden bei ihm und ihnen Nahrung, Schutz und Wohnung. Bäume kooperieren mit allen anderen im Ökosystem. Alles, was sie nicht unbedingt zum eigenen Überleben benötigen, geben sie bedenkenlos weiter. Geben und nehmen bedeutet, lebendig zu sein. Vitalität und Gesundheit hängen eng mit Loslassen, Herschenken und auch mit Annehmen können zusammen. Wer in diesen Fluss hineintritt, löst automatisch in sich Ängste und Blockaden auf. Auch diese Botschaften sind Teil der Baumsprache, die wir Menschen hören und annehmen können oder auch nicht. Also auch solche Stellen und viele andere, die haben mich sehr beeindruckt.
Darf ich da vielleicht, weil Sie das vorlesen, da gibt es für mich hat das ganz ein interessantes Thema. Ich habe ja in diesem Buch auch und in einem vorherigen Buch schon die einzelnen Bäume und versucht zu beschreiben. Und welchen Unterschied macht es, wenn ich in einem Raum als Fichte, aus lauter Fichtenholz oder aus lauter Buche oder Ahorn und so weiter bin? Hat der einzelne Baum einen verschiedenen Einfluss auf den Menschen? Da gibt es natürlich die Naturheilkunde, die was zu sagen hat dazu. Und ich habe da einen ganz zusätzlich zu diesem überlieferten Wissen einen anderen Raster versucht drüber zu legen. Ich habe gesagt, ich habe Betriebswirtschaft studiert. Und das ist der extremste Kontrast zur Forstwirtschaft. Weil da geht es ja nur um Zahlen, um Statistik, um Wettbewerb, um besser, schneller, größer, stärker, Verdrängung. Das ist das Prinzip, das dort als Erfolg bezeichnet wird. Und ich habe gesagt, den Wald sehe ich ja sowieso als Familie. Der Wald ist ja wie eine Sozialgemeinschaft. Und ich sage für mich, ich versuche zu untersuchen, wer ist in dieser Familie, in dieser sozialen Lebensgemeinschaft der Erfolgreichste und warum ist der dort der Erfolgreichste? Ist es dort auch so, wie wir es in der Betriebswirtschaft oder von McKinsey lernen? Ist es auch so, Wettbewerb, schneller, besser und so weiter? Und das Ergebnis war für mich einfach das Überraschendste und Schönste, das ich mir vorstellen konnte. Die Bäume sind nämlich, wenn man sie biologisch genau anschaut, machen die etwas sehr Ähnliches wie wir Menschen. Sie machen Arbeitsteilung und Aufgabenteilung und Spezialisierung in einem sehr, sehr hohen Grad. Das heißt, es gibt bei den Bäumen für viele unterschiedliche Aufgaben hochentwickelte Spezialisten, die nur einer kann. Nur die Schwarzerle wächst in den Sumpf hinein und pumpt das Wasser weg. Jeder andere verfault dort, die Wurzeln kann gar nicht sein. Es kann nur die Schwarzerle. Nur die Lerche ist dieser Tiefwurzler, der die ganzen Wälder gegen die Stürme abstützt und als Wurzel, als Pfahl sozusagen in die Tiefe wirkt. Oder die Buche, das ist so ein super Humusbilder mit einem ganz speziellen pH-Wert. Oder die Eiche. Die Eiche ist ein richtiger Wettbewerber. Die Eichenwurzel, wo die Eichewurzel kommt, kein anderer hinein. Die Eiche die funktioniert nach dem Prinzip Kraft. Ist der einzige Baum, der sich unverrückbar gegen den Sturm stellt und deshalb auch ein unglaublich hartes Holz hervorbringt. Und so weiter. Da kann man jetzt lange drüber philosophieren. Und ich wollte wissen, welcher Spezialist, welche Eigenschaft ist die wichtigste, um der Erfolgreichste zu sein? Was ist der Erfolgreichste? Das ist der Baum, der am ganzen Kontinent, vom Pazifik, von Japan über durch ganz Russland, Sibirien bis Europa am häufigsten vorkommt. Der auf natürliche Weise, nicht von Menschen gepflanzt, am meisten Land besiedeln kann.
Und dieser Baum, den ich dort gefunden habe, das ist die Fichte. Die kommt am häufigsten vor, auch nicht von Menschen gepflanzt. Und dann habe ich gesagt, was kann die Fichte besonders? Die Fichte ist ein Flachwurzler. Also im Wurzelwerk, muss man sagen, ist sie ein Weichei. Da kann sie gar nichts. Da überlässt sie alles den anderen. Die Fichte ist in der Krone schmal, schmäler wie die meisten. Die ist total nachgiebig. Die Fichte ist im Holz zwar elastisch, aber nicht besonders hart, total mittelmäßig. Du kannst suchen, solange du willst, die kann nichts besonders gut. Warum ist die der erfolgreichste? Die Fichte kann besser mit anderen kooperieren wie jeder andere. Die Fichte ist der beste Netzwerker. Durch ihre Nachgiebigkeit lebt neben ihr jeder andere besser wie sonst wo. Und im Reich der Bäume wird uns ganz eindrucksvoll genau das vorgeführt. Das hat zu diesen Zeilen geführt. Dass diese Nachgiebigkeit, das Netzwerken, das sich selbst genügen, eine unglaubliche Lebenskraft ist.
Die Bücher sind eine Fundgrube, die Bücher von Erwin Thoma. Wie gesagt, Elisabeth bietet sie hinten auf dem Büchertisch an. Jedes hat seinen eigenen Charakter, aber eine Fundgrube für solche Gedanken und solche Zusammenhänge. Und wenn man sie gelesen hat, dann sieht man Bäume mit anderen Augen, zum Beispiel wenn man durch unser schönes Rheintal fährt. Lieber Herr Thoma, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind und für Ihren faszinierenden und beeindruckenden Vortrag. Vielen Dank.
Danke.